Incoming transmission.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Warpcast. Heute wieder mit Gundel, die hat sich ja letzte Woche schon vorgestellt. Heute haben wir unseren Plan in die Tat umgesetzt und sprechen über Enterprise, nämlich Star Trek Enterprise, die Serie der 2000er Jahre. Hallo Gundel.
Hallo.
Ja, schön, dich wieder zu hören, schön, dich hier im Podcast zu haben. Wie hast du dich denn jetzt bequatschen lassen? Wie kam es denn jetzt dazu? Hast du Blut geleckt?
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht beim letzten Mal, der Podcast. War sehr aufgeregt davor, aber es hat mir viel Spaß gemacht und da wir ja darüber geredet hatten, was meine liebste Star Trek Serie ist, dachte ich mir, das ist eine gute Idee, dass du das vorgeschlagen hast, dass wir das mal besprechen, ob das denn wirklich so eine gute Star Trek Serie ist, wie ich gedacht hätte.
Stück für Stück, Folge bei Folge und mindestens die erste Staffel. Also ich habe schon mit dem Chef geredet, die erste Staffel ist schon kommissioniert und das Geld ist schon bereitgestellt sozusagen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nee, alles klar. Wir steigen heute ein mit Enterprise, nämlich einem sozusagen eine Art Folgenguide, würde ich jetzt mal sagen, Episodenguide, wo wir euch ein paar Informationen zusammenfassen und euch dann auch noch eine Art Rezension präsentieren. Das alles in Podcast. Wir haben uns da so eine kleine, aber feine Gliederung zurechtgelegt. Die seht ihr auch in den Shownotes und in den Kapitelmarken. Für das ganze Ding besteht natürlich eine absolute Spoilerwarnung. Wir versuchen, so wenig wie möglich der ersten Staffel außerhalb der ersten Folge zu spoilen, beziehungsweise zu besprechen. Aber für die erste Folge wird heute natürlich heftigst gespoilert. Solltet ihr also die erste Folge oder den ganzen Pilotfilm noch nicht gesehen haben, was ja eigentlich Folge 1 und 2 ist, macht es hier jetzt gerade wenig Sinn, das zu hören. Am besten, ihr schaut euch erst die Folge an und kommt dann wieder zurück und hört an dieser Stelle weiter. Ihr seid alle gewarnt und ich würde sagen, wir steigen mal ein. Und die Gundel und ich wollen nämlich erstmal besprechen oder erstmal gemeinsam entdecken, wie es eigentlich zu Star Trek Enterprise gekommen ist.
Ich bin schon sehr gespannt.
Du bist schon sehr gespannt. Ja, man dachte sich, nachdem man TNG, DS9 und Voyager gemacht hatte, wie man jetzt weitermacht. Und der Rick Berman, der zu dieser Zeit ausschlaggebend war für das Star Trek Franchise, und der Brennan Braga oder Braga oder wie auch immer das ausgesprochen wird, der früher auch schon bei Voyager tätig war oder hauptverantwortlich gewesen ist, haben sich ein bisschen die Vorstellung reifen lassen, dass man jetzt das 24. Jahrhundert auserzählt hätte oder dass es da nicht so viel Sinn macht, weiterzuerzählen. Das hat man ja auch bis heute, bis Picard dabei belassen und im Film- und Fernsehkanon ist man eigentlich dabei geblieben, die anderen Sachen liegen zu lassen. Das Einzige, was danach noch gekommen ist, nachdem diese Serie hier praktisch entstanden ist, ist Nemesis gewesen. Der letzte TNG-Film, der, glaube ich, insgesamt 2001 rausgekommen ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Jetzt hat man sich praktisch Gedanken gemacht, wie denn eine neue Star Trek-Serie aussehen könnte. Und da ist man auf den schlauen Gedanken gekommen, was ja Ende der 90er, Anfang der 2000er durchaus en vogue war, ein Prequel zu machen. Nämlich die Vorgeschichte zu der eigentlich schon erzählten Star Trek-Geschichte hinzuzufügen. Da hat man sich praktisch die Lücke zeitlich gesehen im Zeitstrahl von Star Trek zwischen den Vergangenheitsgeschehnissen, also dem ersten Kontakt mit Saffron Cochrane, der in dem Film Der erste Kontakt, First Contact, beschrieben wurde, und dem Einstieg in TOS oder dem ersten Piloten mit Pike, mit Christopher Pike als Captain noch der Enterprise. Diese Lücke hat man sich genommen und hat sich dann da praktisch eingebettet. Von heute aus gesehen ungefähr 150 Jahre in der Zukunft. Nach Abschluss des Warp-5-Programms will man jetzt hier praktisch die Story erzählen, wie die Menschheit in die Sterne aufgestiegen ist. Man findet da auch die Menschheit in einer Art Situation, die ein bisschen anders ist, als wir sie bis jetzt aus Star Trek kennen. Denn bis jetzt kennen wir die Menschheit bloß in diesem Konglomerat an Spezies und an unterschiedlichen Machtsystemen, nämlich der Föderation. Hier in diesem Stadium ist es noch so, es gibt die Sternflotte, aber das ist immer noch die irdische, die terranische Sternflotte. Die eigentliche Föderation, dieses große Konglomerat an unterschiedlichen Planeten, gibt es in dieser Situation noch nicht. Wir haben auf der einen Seite die Menschen und ihre Art, naja, Mentoren könnte man sagen, oder Akoniden, wenn man Perirodenleser ist. Wir haben auf der anderen Seite die Vulkanier, die praktisch die Menschen an der Hand halten und sie Stück für Stück ins kalte Wasser entlassen. Oder eben nicht. Je nachdem, wie man die Lesart der ersten Episode bzw. des Pilotfilms hält. UPN, so hieß das damals das Produzentenkonglomerat, das Star Trek betreut hat, war damit nicht ganz zufrieden und hat sich praktisch dagegen gewehrt, da Berman und Braga hier mit einem Art Serie dazugekommen sind, die eigentlich den Unique Selling Point, die USP von Star Trek vernachlässigt hätte. Denn eigentlich war das Ding gedacht als, wir beschreiben den Weg der Menschheit ins All. Da man jetzt aber, wenn man Star Trek hört, unweigerlich an Weltraum denkt, hätte diese Star Trek-Serie überhaupt gar nicht so viel Weltraum gehabt. Und das hat den Studiobossen natürlich nicht gefallen und dem Network zur Vermarktung. Und man hat dann praktisch darauf bestanden, dass man in den Weltraum vorstößt. Es gab dann später immer weitere solche Kompromisslösungen. Eine von diesen Kompromisslösungen ist zum Beispiel auch der temporäre Kalte Krieg, der hier angesprochen wird und hier beginnt praktisch. Und so ist man dazu gekommen, dass man eine Art Sequel im Prequel gemacht hat. Dass man eigentlich durch diesen temporalen Kalten Krieg die Star Trek Timeline nach hinten ausbaut, aber die eigentliche Handlung in einem Prequel erzählt. Was ein echter Kunstgriff ist, und der Brendan Braga hatte diese Idee schon vorher. Er hatte nämlich 1997 schon mal einen Film gepitcht, wo die United States of America 1997 die Zeitreise erfunden haben und das alles in einer internationalen Katastrophe gelandet ist. Und man später dann, um dieser Bedrohung Zeitreise Herr zu werden, praktisch eine Art temporalen Friedensvertrag gemacht hat. Und das sind so Etappen und Milestones, die man auch in der Star Trek Enterprise-Serie am Ende findet.
Okay. Spannend. Ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, ich meine, das war ja zu dem Zeitpunkt, als Enterprise gemacht wurde, ist ein relativ erfolgreiches Unternehmen, diese Star Trek-Serien, ja, mehr oder weniger, ja, knapp 20 Jahre in Folge eine Star Trek-Serie nach der anderen, und dann Voyager war so gut wie aus oder war aus. Und dann ging es daran, ja, wir brauchen jetzt eine neue Serie, wir müssen jetzt weitermachen. Und ja, machen wir halt ein Prequel. Was man halt so macht, wenn man ein erfolgreiches Franchise hat, ja. Dann, wenn man nicht richtig weiter weiß, wenn man es ja noch weiter erzählen soll und die neuen Ideen sind irgendwie ausgegangen, machen wir ein Prequel. Kann das sein, dass das vielleicht auch so ein bisschen damit reingespielt hat?
Ja, natürlich. Man hat zwar gesehen, dass die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind, über Voyager hinaus. Aber man war immer noch sehr optimistisch, dass Star Trek eine starke Marke ist, die auch weiter transportieren kann. Ich muss sagen, Eigentlich, wenn du so ein Franchise betreust oder sowas machst oder ein Projekt startest, was Kreatives machst, versuchst du ja immer größer und größer zu werden. Dann versuchst du irgendwann deine Lücken zu füllen, aber du musst halt wachsen, du musst halt immer größer werden, du musst halt immer weiter fortschreiben. Und dieses Entwicklungsmomentum hat Star Trek schon vorher verloren. Das war, glaube ich, mit DS9, mit Ende von DS9 schon vorbei. Denn später mit Voyager und mit Enterprise sind sie immer Entwicklungen in der Art zu erzählen und wie Fernsehserien aufgebaut sind, hinterhergelaufen. Und das passiert ja bis heute. Auch heute ist Star Trek ja nicht mehr die Fernsehserie, die Sachen innoviert, sondern die laufen meistens Trends hinterher. Ich meine, das war jetzt alles noch in dieser alten Fernsehzeit, ne? Ich mache jetzt Airquotes, das war noch alles alte Fernsehzeit. Das heißt, es gab solche Sachen wie Breaking Bad noch nicht, es gab noch nicht solche Sachen wie Game of Thrones oder keine Ahnung, wie die ganzen Franchises heißen. Dieses Wachsen und Explodieren der Serien, das kam ja erst 10 Jahre später. 2010, 2011 rum ging das ja erst richtig los. Klar gab es so eine Sachen, glaube ich, wie Sopranos schon, wenn mich jetzt alles nicht täuscht, oder The Wire zum Beispiel, was natürlich auch nochmal eine andere, ein bisschen anders mit dem Medium umgeht. Und hier landet man praktisch mit der Produktion, die man gemacht hat und die man zeigen wollte, diese Jeans im Weltall sozusagen, diese Amerikaner, der amerikanische Südstaaten-Captain und seine Crew, die landen eigentlich für mich im Meat-and-Potato-Fernsehen. Ist dir das ein bisschen ein Begriff?
Ja.
Also dieses Network-Fernsehen in Amerika, wo einfach immer wieder Serien nach einem Schema produziert werden, die dann aber halt so diesen Mittelwert an Qualität abbilden. Hm. Ne? Ja, und das ist halt leider was, das muss ich muss ich Star Trek Enterprise halt gefallen lassen, dass es halt niemals in die Höhen, weder als Science-Fiction-Geschichte gereicht hat, noch dass es irgendwie als mit dem Medium Serie irgendwas gemacht hätte.
Man hat halt einfach weitergemacht, was vorher war.
Genau, man hat es einfach nach Schema F weiterproduziert. Und das ist, denke ich, einer der größten Kritikpunkte, die wir an der Serie überhaupt haben können.
Ich habe irgendein Interview gelesen, da stand drin, dass sie, also den Pilot gefilmt haben, haben sie quasi direkt neben den Sets gefilmt, wo gerade wenige Tage, Wochen zuvor das Finale von Voyager gefilmt worden war. Die sind quasi direkt übergegangen von der einen Serie gleich zur nächsten und haben im Grunde weitergemacht, wie sie schon halt Wochen, Jahre, Monate lang weitergemacht hatten, all die Jahre zuvor mit Voyager.
Ja, leider muss man auch sagen, dass sich das in den Budgets ganz klar niedergeschlagen hat. Voyager hat ein wesentlich höheres Budget pro Folge als zum Beispiel Enterprise. Ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 1,2 Millionen bei Enterprise und für den Pilotfilm dann bei 12 Millionen. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig im Kopf habe, aber Voyager hatte pro Folge am Ende so ungefähr 4 Millionen zur Verfügung. Und in der dritten, vierten Staffel sind sie mit dem Budget sogar nochmal runtergegangen und dann hatten sie bloß noch $800,000 pro Folge zur Verfügung.
Ja, es hat ja da nicht funktioniert. Ne? Also sie haben versucht weiterzumachen und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der Pilotfilm ist auch noch relativ gut angekommen, hatte recht gut Zuschauerzahlen und dann ist es irgendwie abgestürzt und also ja, einer der Gründe dafür ist, dass sie halt einfach nichts Neues hinzugefügt haben, dass sie das einfach so nach Schema F weiterproduziert haben.
Ich finde die Idee, die sie hatten, war ja gut. Kann man ja machen. Aber ich finde die Ausführung halt, dass man sich nicht auf der einen Seite auf das berufen hat, was Star Trek wichtig gemacht hat im Fernsehen, sondern eigentlich etwas gemacht hat, was man schon kannte. So blöd, wie das halt klingt, ne, mit diesen ganzen, die Story-Abläufe, wie die Episoden aufgebaut sind, ne, A- und B-Plot, Walk and Talk, das waren ja alles Methoden, die Star Trek vorher definiert hat und die man hier einfach nur noch wieder abgespult hat. Die Kleinigkeiten, die Details dabei sind aber trotzdem toll. Also wir steigen jetzt, glaube ich, ein bisschen zu negativ ein.
Ja, wir haben es jetzt gerade voll niedergemacht, ja. Also es war alles total alt und haben alle schon mal gesehen. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat. Also ich fand's ja gut. Also ich finde den Pilot gut nach wie vor. Ja. Ich habe es schon eine Weile her, dass ich Enterprise das letzte Mal so in einem Zug durchgesehen habe. Aber nachdem ich jetzt mal wieder den Pilot angeguckt habe, ich fand ihn gut. Also mir hat er gefallen. Hat halt so seine Schwächen.
Ich finde, die Serie mit den Production Values, die sie hat, trifft sie einen ganz tollen Look. Ich finde, der Look von den Dingen ist wirklich auf den Punkt. Ob das um die Uniform geht, ob das Set-Design ist, ob das die Enterprise ist, da finde ich echt wenig zu mäkeln. Aber irgendwie schaffen sie es nicht, das Potenzial umzusetzen am Ende. Aber woran ist denn so? Für mich zumindest, das ist eine subjektive Sache.
Ja, also ich habe mir das angeguckt, ich gehe da ja auch immer so als Lektorin so ein bisschen so, wie ist die Story aufgebaut, funktioniert die, werden die Plotpoints getroffen, wird Spannung aufgebaut und so, bin ich da angegangen und es stimmt eigentlich alles, das funktioniert eigentlich alles. Also es ist so sehr routinierend, die ganze Story.
Die wissen schon, was sie machen,
Das Finale hat nicht so ganz funktioniert, aber also abgesehen vom Finale ist es so rein von der Struktur her, hat es funktioniert. Die Dialoge waren auch alle sehr gut, sehr auf den Punkt. Alle Charaktere sind eingeführt worden und zwar sehr, sehr charakteristisch. Also als Pilotfilm war das so, also mehr als eine solide Leistung. Aber dann, wenn man hat es dann halt angeguckt und denkt dann irgendwie, warum ist es jetzt dann so, warum hat es nicht funktioniert? Also warum haben sie das nicht weiterführen können? Also ich habe jetzt eine Weile drüber nachgedacht, das ist das Schöne, wenn man sich auf so einen Podcast vorbereiten kann. Man kann ganz viel lesen und Sachen nachschlagen und so. Ich weiß es nicht, ich kann es immer noch nicht beantworten.
Aber lass uns da erstmal mit der eigentlichen Folge ansteigen. Bevor wir das machen, möchte ich nochmal ganz kurz auf meine Quelle hinweisen. Ich habe mich jetzt so auf Wikipedia, Memory Alpha konzentriert und das Buch, die Star Trek Chroniken mit vollem Titel, Moment, muss ich kurz gucken, die Star Trek Chronik Star Trek Enterprise, Björn Sülter, Thorsten Walch und Reinhard Pahl erschienen beim IFO, beim In Farbe und Bunt Verlag von Björn Sülter. Sehr gutes Buch, sehr differenziert geschrieben. Ist so meine Primärquelle, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und du hast dich, glaube ich, eher auf Interviews und so weiter festgelegt, oder?
Also ich habe keine Primärquelle. Ich habe einfach gegoogelt und nach Interviews mit den Schauspielern gesucht und mir die durchgelesen. Es ist eher so ein, ich möchte hinzufügen, hauptsächlich englischsprachige Interviews, eigentlich fast ausschließlich englischsprachige Interviews. Und weil ich auch denke, dass einer der Gründe, warum das so gescheitert ist, was mit der amerikanischen Fernsehlandschaft zu tun hat, wie wir auch schon kurz angesprochen hatten. Und also ich habe jetzt keine Primärquelle, das ist eher so ein bunter Durchschnitt von dem, was so im Internet zu dem Thema zu finden ist. Viele von diesen Interviews sind auch lange nachdem die Serie abgesetzt worden ist, geschrieben worden. Also sind mehr so Rückblicke gewesen.
Okay.
Es waren noch ein paar Sachen dabei, die speziell auf die Premiere bezogen, auf den Pilotfilm, aber das meiste waren eher so Interviews ein paar Jahre danach. Dann ist ja irgendwann mal die Blu-Rays rausgekommen mit so einem neuen Audiokommentar, wo die ganze Crew nochmal zusammengekommen ist. Da gab es auch viel Berichterstattung drüber. Und also ich habe halt so einen bunten Bogen an Schauspieleraussagen gelesen.
Das ist spannend. Bevor wir jetzt in die eigentliche Handlung einsteigen, möchte ich aber noch mal kurz das besprechen, was wir halt sehen, was wir halt hören und wie Sachen funktionieren. Also einmal visuell kurz, welcher Look da getroffen wird, wo wir da ungefähr hinwollen. Vielleicht so ein bisschen über Setdesign sprechen. Noch mal ein bisschen alleine über die Qualität des Bildes, weil die ist für mich mittlerweile ein bisschen schwierig. Und dann eigentlich erst mit der Handlung der ersten Folge beziehungsweise der ersten beiden Folgen im Gesamtheit dann den Pilotfilm sprechen. Wie hat dir das Bild in der Folge gefallen? Wir haben ja immer das Problem, dass der Pilotfilm immer noch ein bisschen apart ist vom Look der eigentlichen Serie.
Ich finde das sehr düster und ich finde aber, das passt zur Serie und zum Inhalt. Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass sie sehr viele so Schnitte gemacht haben, wo man Teile von anderen Gesichtern gesehen hat und im Hintergrund die Person, um die es eigentlich ging. Also sehr, 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 sehr viel Mühe sich gegeben haben, möglichst immer viele Personen im Bild zu haben. Also nicht nur so voll totalen auf einen.
Ja, nicht so dieses Schnitt-Gegenschnitt-Prinzip dann in den Dialogen.
Ja, sondern so, als würden sie halt versuchen, alles so miteinander zusammenzubringen. Und also es wirkt halt nicht so richtig ausgeleuchtet, wie das man von normalen Star Trek-Serien so gewöhnt ist, dass das alles so schön hell ist. Und
das hat halt nicht mehr diese 80er-Jahre Hotellobby-Stimmung wie TNG oder DS9. Das hat halt eher so eine U-Boot-Stimmung, muss ich sagen. Dadurch, dass das ganze Set-Design halt auch wesentlich enger ist, wenn du mal die Brücke von, meinetwegen nimm mal die Galaxy Enterprise aus TNG, ne, die D oder die E, dann die Sovereign ist auch noch ein ganzes Stück größer. Die sind ja wesentlich geräumiger, das ist alles zum Wohlfühlen gemacht. Und diese NX-01, die Enterprise, die wir hier zu sehen bekommen, nämlich das erste Schiff des Warp-5-Programms, das ist alles total klein, das ist alles total beengt, das ist alles aufs Nötigste reduziert. Ich habe mir jetzt hier mal die Abmessungen rausgeschrieben. Im Vergleich dazu, die Enterprise der Galaxy-Klasse hat 642,5 Meter in der Breite der Untertassensektion und insgesamt 42 Decks. Würdest du mal ganz kurz raten, wie groß die NX-01 in der Durchmesser der Untertassensektion ist?
Also ein Drittel vielleicht von der Picard Enterprise.
Also
bin ich gut in solchen Sachen.
Ist sogar noch ein ganzes Stück kleiner. Ist nämlich insgesamt nur 100,
noch kleiner,
161 okay. Meter mit 7 Decks und 2 Halbdecks, die NX-01 wirklich noch groß ist. Sie ist ja auch von der Architektur ein bisschen anders gebaut. Wir haben zwar immer noch diese charakteristische Untertassensektion mit diesem zurückgestellten Aufhängung, würde ich es jetzt einfach mal nennen, der Warp-Gondeln. Das Schiff von außen sieht natürlich moderner aus. Das ist ja so ein typisches Ding von Remakes oder Prequels, die später gemacht worden sind zu irgendwelchen Serien, dass der Look einfach nochmal ins aktuelle Zeitalter überführt wird. Ich finde, von außen ist die sehr gut getroffen, weil wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie die Enterprise zusammengesteckt ist, hat man so ein paar Elemente, die man wiederfindet. Vorne diese Deflektormulde, dann hat man die Schildsysteme, die eigentlich nicht existieren, sondern bloß diese polarisierte Außenhülle. Wir haben die Waffen, die wesentlich sinnvoller angebracht sind am Schiff. Wir haben zum Beispiel die Torpedo-Launcher, die hinten zwischen den Warp-Gondeln sitzen auf diesen Querstrieben. Dann haben wir dieses Shuttle-Hangar, was einen sinnvollen Look hat, was vor allen Dingen auch von außen genauso aussieht, wie es von innen aussieht. Das ist sowas, das mag ich immer sehr, wenn das Sinn macht, wenn ich das Schiff von außen sehe, wie da das Shuttle reinfliegt. Und dann sieht man das von innen und dann passt das zueinander. Das ist bei ganz vielen Serien auch nicht so oder bei ganz vielen Filmen in Star Trek. Finde ich hier echt gut gelungen.
Aber, also ich meine, gelesen zu haben, dass es da Probleme, also dass es da Beschwerden unter den Fans gab, die sich beschwert haben darüber, dass die im Grunde nicht viel anders ausschaut, dass sie zu ähnlich ist zu anderen Schiffen.
Ja gut, darauf haben sie sich ja später festgelegt, ne? Ich meine, mit der mit dem DS9-Raumschiff, wie hieß das gleich noch? Ach, Mensch, ich und Namen.
Defiant.
Die Defiant, genau.
Ja.
Die war ja auch nochmal was Eigenes. Aber im Grunddesign eigentlich gleich, bloß dass sie halt zusammengestaucht ist und als Escortschiff praktisch gebaut wurde. Ja.
Ja, es gibt immer Fans, die mit irgendwas nicht einverstanden sind.
Ich finde es halt angenehm modifiziert und für mich auch nachvollziehbar irgendwie, dass das halt jetzt so aussieht. Ja. Ne?
Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass DuPont relativ am Ende in einer Szene, als sie irgendeinen Sensor Messung überprüfen soll, da fährt so ein viereckiges Teil aus dem Dings raus und das sieht exakt genauso aus, wie das dann, wie Spock das mal benutzt hat. Diese viereckigen Klötze, in die da immer reingeguckt hat, wenn er irgendwelche Sensordaten, irgendwelche Messungen machen sollte. Und ich dachte, ja,
an der Stelle,
damals.
An der Stelle ist es auch wirklich bewusst so gewählt, dass viele Sachen in die Vergangenheit projiziert wurden, wie zum Beispiel dieses Okular, was Spock immer benutzt, oder jetzt auch T'Pol als Wissenschaftsoffizier. Genauso diesen Ohrknopf, den Hoshi zum Beispiel hat. Ja, der Kommunikationsoffizier hat ja immer so einen Tauchsieder im Ohr, wie das früher Uhura hatte. Ja, das ist genau so, das haben die sich praktisch überlegt, wie würde das, wenn wir jetzt 2000 oder 99, 2000 in die Zukunft schauen würden, wie würde sowas aussehen, so ein Kopfhörer? Und sie haben sich dann praktisch für so eine Art Bluetooth-Headset, was so klein im Ohr drin hängt. Aber es ist da, das ist gut. Genauso ist das mit den Uniformen. Das ist so in den Star Trek-Chroniken Enterprise vom IFUB, war das so beschrieben, das ist so der halbe Weg zwischen NASA und TNG. Das sind nicht mehr diese klaren Pyjamas, sondern das sind halt so Overalls, die halt auch mal zum Arbeiten gemacht sind. Genauso die Uniformen, wenn die auf Riegel 10 dann später landen, die sehen halt wirklich warm aus und die sehen halt auch aus wie eine moderne Jacke, die einen bei kalten Temperaturen warm halten könnte. So, dann haben wir später die Szene, als sie die Handphaser-Waffen vorstellen, auch so ein Punkt. Die sind komplett zerlegbar, das wird gezeigt, wie die zusammen und wieder auseinandergebaut sind. Das ist total haptisch. Und es ist auch wieder der halbe Weg zwischen einem Phaser aus Star Trek, TOS meinetwegen oder TNG, und halt eine Handfeuerwaffe, wie man sie heute praktisch abbilden würde. Funktioniert ganz gut. Und dann später halt auch der Transporter, der auch wieder so ein Kompromiss zwischen Berman und Bragger und dem Studio war oder dem Network. Der ist auch wieder als Kompromiss eingebaut worden, weil Berman und Bragger wollten eigentlich diesen Traum von Gene Roddenberry verwirklichen und mit Shuttles ihre Away-Teams auf die Planetenoberfläche bringen lassen, dass sie praktisch immer runterfliegen müssen. Das konnte man halt in TOS und TNG selten oder schwer darstellen, weil das halt extrem viel Geld gekostet hat, diese Animationen bauen zu lassen, wie das Shuttle dann aus dem Schiff rausgeht und so weiter und so fort. Bei den ganzen TNG und TOS-Sachen sieht man auch immer wieder dieselben Shots, zum Beispiel von Raumschiffen. Das ist also immer wieder recycelt worden, wenn die Enterprise durchs Bild fliegt oder wenn ein Shuttle da rausfliegt oder wieder reinfliegt. Das sind meistens dieselben Szenen aus unterschiedlichen Perspektiven gefilmt, um dann halt praktisch Geld zu sparen. Und wenn mal wieder ein Shuttle-Mission unterwegs ist, wollte man das da tun. Und diesen Transporter hat man praktisch als Kompromiss eingebaut, weil das Studio wollte halt, wir wollen, da das so ein Star Trek-Charakteristikum ist, diese Transporter da drin haben. Und Berman und Bragger haben gesagt, ja, okay, wir setzen sie aber halt nur ganz selten ein. Und das wird halt zu so einem gefährlichen Kniff auch im Pilotfilm dann später.
Mhm. Sie haben das sogar bereut, dass sie den das Beamen überhaupt eingesetzt haben im Pilotfilm.
Ja, sie wollten es ja eigentlich nicht. Das war halt schade. Wie gesagt, ich finde diese ganzen Sachen...
Wäre ganz interessant mal gewesen, das tatsächlich mal zu sehen, wie ein Raumschiff operiert, wenn es dieses Beamen nicht hat, sondern ausschließlich mit... das hätte ich gut gefunden. Das wäre spannend gewesen.
Ich glaube aber,
Technik und so.
Ich glaube aber, die Idee ist nicht bis zu Ende gedacht, weil wenn du wirklich angewiesen bist, auf deinem Raumschiff mit Shuttles zu landen, dann hast du doch wesentlich besser geschützte Shuttles als die Rotzdinger, die da haben. Also diese Konservendosen mit diesem Bullauge vorne dran, was mega affig aussieht. Also das hätte man auch anders zu Ende denken können. Dann hätte man vielleicht, keine Ahnung, Teile der Untertassensektion, so wie es bei der Sovereign-Klasse ist, dass die Yacht vom Captain praktisch unten in die Untertassensektion andockt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aus Nemesis, glaube ich.
Also prinzipiell ist ja so rein Raumschiff konstruktionsmäßig ist es, wenn du wirklich mit Shuttles oder mit an- und abdockbaren Raumgefährten arbeiten musst, weil du nicht beamen kannst, ist das Design dieser Star Trek Raumschiffe völlig ungeeignet.
Ja, dann müssten die ganz anders aussehen, weil dann hätten die Shuttles auch eine wesentlich größere Rolle.
Von daher hätten sie sich dabei was komplett anderes an, ein komplett neues Raumschiff ausdenken müssen, um das mit diesem Shuttles plausibel zu machen. Also so mit so einer Untertasse und hinten so zwei Gondeln dran, das funktioniert nicht, wenn man das sich nur mit Shuttles landet und losfliegt. Aber nun gut, es ist in der Tat eines von Star Treks Kernmerkmalen, dieses Beamen.
Ja, aber ich finde gut, dass es drin ist, und ich finde auch gut, wie sie es dann später in der ersten im Pilotfilm dann auch wirklich gemacht haben. Diese beengte Situation auf dieser Schiffsbrücke, die finde ich echt toll. Ich finde, dass es endlich mal eine Brücke ist, die ich mir in der Gesamtheit vorstellen kann und wie ich sie auch als sinnvoll erachten würde. Du hast vorne diese einzelnen Stationen, wo die Leute arbeiten. Das sieht auch nicht so aus, als wäre das ewig viel Raumverschwendung, sondern da ist halt wirklich alles vollgepflastert mit irgendwelchen Bildschirmen oder Konsolen oder irgendwelchen Bedienelementen, das wirklich kein Zentimeter verschenkt. Und ich habe da so eine richtige, schöne Vorstellung, wie das im Raum sich aufteilt. Du hast hinter dem Captain dann diese kleine Mulde, wo dieser Taktiktisch drin steht. Den hatten sie ja auch immer schon bei DS9 beim Chefingenieur hatten sie ja auch so ein langgezogenes Pult, wo sie dann immer dran gestanden haben und gearbeitet haben. Das fand ich echt gut. Und ich konnte mir das irgendwie alles besser vorstellen, wie die sich in dem Schiff bewegen. Genauso finde ich das total angenehm, dass das Quartier des Captains, dass die Decke da so schräg ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich meine, bei TNG hat die Untertassensektion 46 Decks. Oder meinetwegen 40, wenn die restlichen 6 irgendwelche Maschinendecks sind. Und dann, wenn du das halt praktisch aufteilst, diese riesige Untertasse, dann müssten die ganzen Quartiere ja eigentlich viel, viel weitere Winkel haben und die Wölbung gar nicht so auffallen. Was man bei TNG sieht, ist, dass die immer wie so ein Panoramafenster haben, was halt auch nochmal in sich gebogen ist. Was halt bei einer Dimension von 640 Meter überhaupt nicht funktionieren würde, weil die Winkel da halt ganz anders wären. Das fand ich hier so toll, dass das alles so beengt ist und dass selbst der Captain überhaupt gar keinen Platz hat mit Porthos. Und ich finde es Tierquälerei, dass er den Porthos damit geschleppt hat. Das muss nicht sein.
Ja, das finde ich auch. gut, war halt so ein bisschen so ein distinktives Merkmal, dass er da sein Haustier dabei hat, dass er das als Captain darf. Also ich fand, das war auch eine von den Sachen, die mir, als ich das allererste Mal gesehen habe, aufgefallen sind, dass das Kapitänsquartier so schön eng ist. Das ist halt der Anfang. Ja, da ist noch nichts mit Bequemlichkeit am Raumschiff, sondern da geht's noch ziemlich eng zu.
Ich finde auch da, die Einrichtung ist sinnvoll gemacht. Bei TNG sieht das immer alles aus wie so ein Hotelzimmer. Wie so ein 80er-Jahre-Hotelzimmer. Das ist halt irgendwelche Deko-Elemente. Und nein, das sind halt wirklich Metallplatten auf dem Boden. Die Regale an der Wand sind so konstruiert, dass nichts rausfallen kann. Dann sieht man ja auch im Hintergrund seinen Wasserball liegen, der dahinter so eine Stange klemmt, damit er nicht rumfliegt, wenn hier irgendwelche Turbulenzen unterwegs sind. Da finde ich wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Aber wollen wir doch einfach mal durch die Crew schwadronieren und mal schauen, wer überhaupt alles mit dabei ist. Was denkst du denn, wie groß ist denn die Crew der NX-01?
Die Gesamtcrew?
Die Gesamtcrew.
Oder redest du jetzt von den von den Offizieren?
Nee, wie viele Leute sind an Bord der NX-01?
Gut. Details, warum fragst du mich immer nach so Details? Ich rate 100.
Bist du extrem nah dran? Es sind insgesamt 82 Leute, 81 Menschen, also 80 Menschen, ein Denubulaner und ein Vulkanier. Nee, 81 Menschen, ein Denubulaner und ein Vulkanierin.
Ja, da war ich doch ganz gut.
Dann gehen wir doch mal die Crew vom Captain an durch. Wer ist denn unser Captain, Gundel? Dein Lieblingscaptain, hast du mir gesagt.
Ja, ich bin ja schon wieder halb dabei, das zu revidieren. Jonathan Archer ist der Captain. Der ist ein alter Pfadfinder und der Sohn von Henry Archer, der den, ja, ich denke mal aufbauend auf Cochrane den Warp-Antrieb entwickelt hat, der dann mit dem die Enterprise dann tatsächlich liegt. Also quasi ein Veteran der Erforschung des Weltraums, obwohl er selber noch nie ernsthaft im Weltraum gewesen ist. Das ist ja quasi seine erste wirklich ernsthafte Mission. Ich fand das auch ganz nett. Der wird ganz, also in der allerersten Szene wird er eingeführt mit seinem Vater und dann kommt so ein bisschen Plot und dann kommt so eine Szene, wo er mit dem Chefingenieur da in so einem Shuttle unten unter der Enterprise durchfliegt und so begutachtet und sind offensichtlich dabei, da irgendwie Verbesserungen vorzunehmen und das hat so ein bisschen so, ist so ein Thema, was sich durch den ganzen Pilotfilm zieht, finde ich. Das hat so ein bisschen so Männer und ihre Spielzeuge, Männer und ihre Technik, Begeisterung. Es gibt so eine Szene, wo Trip mit so einem Taschentuch die Hülle von der Warp-Gondel so poliert, dass da ja keine Flecken drauf sind und also so diese Begeisterung für die Technik, die sie da sich ausgedacht haben, um den Weltraum zu erforschen. Ja.
Gespielt ist unser Captain Jonathan Archer von Scott Bakula.
Genau. Der war ja schon zu dem Zeitpunkt, als er diese Rolle angenommen hat, war ja schon, so wie ich das verstanden habe, recht so eine Fernsehlegende in den USA, oder? Also der hatte in Quantum Leap, hieß es, glaube ich, in einer anderen Science-Fiction-Serie mitgespielt.
Und genau, die mag unser Marco total gern. Grüße an der Stelle.
Und scheint so ein bisschen so eine Traumrolle für ihn gewesen zu sein. Wie für einige andere in der Crew auch, habe ich so einen Eindruck, da bei Star Trek mitspielen zu dürfen.
Na, ich glaube, da gibt es bei Bakula ein paar unterschiedliche Sachen. Am Anfang war er, glaube ich, skeptisch. Denn man hat sich auch ganz lange mit ihm streiten müssen, was die Gagen angeht. Und er hat erst relativ spät zugesagt. Eigentlich war seine Fernsehkarriere so gut wie vorbei. Und er hat sich dann mit Star Trek, hat er praktisch den Richard Dean Anderson Move gemacht, der nach MacGyver dann doch noch Stargate gespielt hat und sich sozusagen nochmal seine Karriere ein bisschen konservieren konnte.
Also so wie ich das verstanden habe, haben die drei Hauptdarsteller grundsätzlich nicht wirklich ernsthafter gewusst zum Teil, dass da jetzt noch eine Serie hinten bei rauskommen soll. Also bei Connor Turnier war das auf jeden Fall so. Und haben im Grunde erst zugesagt, als die halbe Serie schon durchgeplant war, nachdem sie das Skript für den Pilotfilm gelesen hatten. Während sie vorher, zumindest Scott Bakula, war offensichtlich sehr skeptisch und musste erst dieses Skript lesen und hat dann aufgrund dieses Skriptes zugesagt. Also für den Pilotfilm. Und Conor Turnier hat gedacht, er spielt nur so einen Film mit und dann ist die Sache erledigt. Und Jolene Blalock, ich weiß auch nicht so genau, wie man das ausspricht. Ja, die hat ja auch über ihre Agentin ewig irgendwelche Verhandlungen geführt, bis sie dann doch zugesagt hat, auch nachdem sie das Skript gelesen hatte.
Ja, was das Casting angeht, hat man ja bevorzugt bei Star Trek immer relativ unbekannte Schauspieler genommen oder halt Rookies und hat die dann hochgezogen. Und die meisten Schauspieler, die in Star Trek mitgespielt haben, haben ihren Bekanntheitsgrad aufgrund von Star Trek. Das ist auch bei so Leuten wie Sir Patrick Stewart nicht anders. Vielleicht der Einzige, der noch in der schwarzen Community oder in der afroamerikanischen Community in Amerika anders wahrgenommen wird, ist der LeVar Burton, der vorher schon Roots gemacht hat und da sich schon einen Namen gemacht hat. Aber die anderen, da ist zum Beispiel Scott Bakula die totale Ausnahme, sind halt Rookies, so. Der Connor Trainier, den du angesprochen hast, der den Trip Tucker gespielt hat, der sozusagen erste Offizier, ne, der Chefingenieur, der ist ja auch relativ frisch im Business gewesen. Der hat davor, glaube ich, ein paar Filme gespielt, beziehungsweise Serienauftritte gehabt, aber Großes hat er vorher auch nicht gemacht.
Ja, aber es ist so, ne, das ist der erste Offizier, der Chefingenieur ist der erste Offizier. Das ist auch so, es ist wieder ein bisschen zurück von der Crew, aber das ist so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hattest, dass das halt so auf dem halben Weg zwischen damals und später kam. Also der Chefingenieur ist noch viel wichtiger zu dem Zeitpunkt, weil die Technik halt noch neu ist,
weiterentwickelt werden muss. Weil da alles irgendwie noch so praktikantenmäßig ist. Alles so improvisiert und keiner weiß, ob es klappt und am Ende haben alle Schiss. Und das merkt man ja auch. Aber lass uns mal weiter durch die Crewliste gehen. Subcommander T'Pol, die wunderschöne Jolene Blalock.
Ja. A Bombshell haben die das in den Interviews genannt. Jolene the Bombshell. Also scheint sie zu dem Zeitpunkt irgendwie im Studio, ich weiß nicht, ob es im Studio oder von den Produzenten kam, durchgesetzt zu haben, dass sie halt jemanden brauchen, eine gut aussehende Frau, die laut Brennan Braga und Rick Berman auch noch Schauspielerin können sollte. Ich habe mal so drüber nachgedacht, aber ich muss sagen, also ich meine, hat offensichtlich mit Seven of Nine angefangen, diese Idee, aber auch in den vorherigen Star Trek Serien gab es Bombshells, also gut aussehende Frauen. In The Next Generation ist es Diana Troi und in DS9 ist es Keira Nerys und GTS Dax. Also so Frauen, die recht eng angezogen mit engen Klamotten durch die Gegend laufen und hübsch ausschauen sollen.
Und dann halt Jerry Ryan in Voyager. Gleichzeitig hat man dieses Stereotyp, aber kombiniert mit einer extrem präzisen Rolle. Wir haben, wenn wir es jetzt mal durchgehen, wir haben auf der einen Seite Diana Troi als Empathin, dann haben, was eigentlich nicht zu diesem sexy Schauspieler positionieren, weißt du, die hat ja dann auch keine Szenen, wo sie dann ihre Attribute auch ordentlich in die Kamera recken kann. Das wirkt dann so gestellt wie hier in der Decon-Chamber, wo sie dann sich gegenseitig einreiben müssen mit diesem Gedöns.
Ja, also, oh Gott, sprich nicht von dieser Szene. Jedes Mal, wenn ich die sehe, denkst du, oh Gott, was haben sie sich denn nur dabei gedacht?
Das kann ich dir ganz genau sagen, was sie sich dabei gedacht haben, aber da kommen wir später dazu. Dann, haben wir noch Keira Nerys oder Jadzia Dax. Ne? Keira Nerys ist eine totale, taffe, unabhängige Frau, die sehr reflektiert ist und religiös dazu. Auch wieder was nicht unbedingt zu einer sexy Frau passt oder was nicht ins Auge fällt. Jadzia Dax auf der anderen Seite wird vom Captain die ganze Zeit alter Mann genannt, weil es einen Trill-Symbionten hat, ne? Ja. Und auf der Voyager haben wir die gerettete Borg, die wiedergewonnene Mensch-Einheit Borg, nämlich Seven of Nine. Und da ist es wieder so, dass es wieder eine Rolle ist, wo sie eigentlich mit ihren Attributen nie so wirklich punkten kann. Und dann kommt sowas halt zustande, wie dieser wahnsinnige Catsuit, den sie da anhat, den sie ja auch schon Diana Troi verpasst haben, bis dann später Captain Jericho der Sache einen Riegel vorgeschoben hat, die sie dann später auch noch mit Seven of Nine gemacht haben. Und ja, das ist halt so.
Also ich kann dir sagen, ich habe prinzipiell keine Probleme damit, wenn da Frauen mitspielen, die eine gute Figur haben und entsprechend gekleidet sind. Das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich frage mich nur jedes Mal, ob der Gedanke, den sie da, also die Prozenten oder Südewege, weiß ich gesagt, woher das jetzt kommt, dabei haben, dass das die Quoten steigert, tatsächlich so ist, das würde mich mal interessieren.
Ich denke, das liegt einfach daran, dass das als Meat and Potato Fernsehen geplant ist. Denn da sind die Casts immer gleich. Und ich meine, auch Star Trek hat Regeln, und das gehört auch bei Star Trek mit rein, dass da eine hübsche Frau mit dabei ist und dass es immer 7 Personen sind im Hauptcast. Das ist halt so, das sind halt die stehenden Regeln. Und. Und jetzt hat man natürlich T'Pol, das habe ich gerade vergessen, die ist natürlich eine Vulkanierin, so die überhaupt keine Emotionen zeigt, die überhaupt nicht lächelt oder sowas und mit ihren Reizen spielt. Und da setzen sie die Jolene Blalock hin. Hast du der Jolene denn den Vulkanier oder die Vulkanierin abgekauft?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde, sie macht auch einen tollen Job.
Also ich fand, das war eine von den, abgesehen von Spock, mit bestgespielten Vulkaniern überhaupt. Also deutlich besser als Tuvok. Ich mochte die Rolle von Anfang an, also schon immer. Die ist ja also manchmal so leicht emotional, da gibt es ja schon diverse Folgen, in denen sie da irgendwie Probleme mit ihren Emotionen hat, aber es ist ja auch nicht so, dass Vulkanier keine Emotionen haben. Die zeigen sie bloß nicht. Und ich habe diverse Interviews gelesen, in denen steht, dass sie halb menschlich ist. Und ich dachte, das ist mir völlig neu, habe ich noch nie was von gehört. Und habe dann versucht, das mal dem auf den Grund zu gehen. Und also sie, es gibt in der Serie, also in Enterprise, keinerlei Aussagen dazu. Also ihre Mutter ist definitiv eine Vulkanierin, taucht in der vierten Staffel auf und über den Vater wird nie irgendwas gesagt. Und laut Kanon ist Spock der erste Mensch Vulkanier, Mischling. Von daher kann T'Pol nicht halbmenschlich sein. Ich denke, das ist wie so ein Residuum der Tatsache, dass sie halt doch für einen Vulkanier recht häufig tatsächlich Emotionen zeigt oder sogar die Kontrolle verliert. Und also sie ist laut Kanon nicht halbmenschlich. Das ist eine Vollvulkanierin, die T'Pol.
Also mir hat sie auch sehr, sehr gut gefallen. Am Anfang war sie noch nicht so ganz drin in der Rolle. Da spielt sie immer so ein bisschen falsch. Also sie fällt aus der Rolle Vulkanierin raus, ne? Aber sie spielt halt trotzdem immer noch gut. Aber sie spielt halt zu viel. Das ist ja meistens das Problem bei den Vulkaniern. Das glaube ich auch, Spock hat das ja auch ein paar Mal, hat er ja auch ein paar Mal daneben gehauen, Leonard Nimoy in der TOS, wo er dann einfach mal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. So, wenn er mal wieder under the influence war. Commander Tripp.
Ja, also.
Commander Tripp, ja, Tucker, der Dritte.
Ja. Der war damals mein Lieblingscharakter, als ich das erste Mal gesehen habe.
Der war auch mein Lieblingscharakter. Ich fand den mega toll.
Ich war da noch jung und leicht zum Einschlossen. Also, ich habe irgendwo gelesen, dass der Schauspieler, also dass Connor Turnier ursprünglich, ich glaube, Baseballspieler werden wollte. Footballspieler werden wollte. Und dann aber irgendwie festgestellt hat, dass ihm das Schauspielern irgendwie deutlich mehr Spaß macht, als so blöd über den Platz zu rennen mit so einem Ball. Und der hat in dem Interview gesagt, das fand ich auch ganz interessant, die hatten relativ wenig Vorgaben darüber, wie die Charaktere zu sein haben. Und er hat das quasi, das wenige, was man ihm gegeben hat, dass sie so durch sich selbst quasi so durchgefiltert. Und das dann halt entsprechend interpretiert mit dem, was er so ist, und dann halt den Charakter erfunden.
Und ich denke, das ist so Method Acting mäßig, ohne Method Acting zu sein, weil es einfach die Person ist, die dann halt da steht, und so wird dann halt auch der Charakter. Und ich finde, ich habe immer das Gefühl, wenn ich den sehe, dass der unglaublich viel Spaß bei der Sache hat, die er gerade macht. Egal, ob das Action ist, egal, ob dieses betretene Rum Gejoke oder Gewitze sein soll, was die gemeinsam beim Essen mit Captain und T'Pol machen, fand ich immer total sympathisch. Auch wenn er halt immer übelst drüber war und immer so dieses ich bin der Südstaaten-Typ und so weiter und so fort. Der ist übrigens angelegt, wie viele Rollen in der Crew, nach der TOS-Regel. Der beste Freund vom Captain ist ein Südstaatler. Also sozusagen wie James T. Kirk.
Ja.
Zu DeForest Kelly, also Bones.
Aber gibt's das dann in einer der anderen Serien auch, dass der beste Freund von Captain ein Südstaatler ist?
Nee, aber in TOS war es so.
Ja, in TOS, okay. Ja, gut, ein Pille ist ja legendär. Also, ne, wenn du mich nach meinem Lieblingscharakter gefragt hättest, in der letzten Podcast-Folge, dann hätte ich dir gesagt, eindeutig Bones, eindeutig Pille. Aber du wolltest ja unbedingt wissen, welcher Captain mein Lieblingscaptain ist.
Mein Lieblingscharakter ist auch unter anderem Bones. Deswegen ist auch mein Twitter-Handle so, wie er ist. Und deswegen heiße ich auch auf unserem Discord-Server Chris McCoy. Ist aber auch egal, ist eine Anekdote. Aber lass uns mal weitergehen. Wir haben noch.
Ja, wen hatten wir noch nicht? Wer fehlt noch?
Ensign Travis Mayweather. Anthony Montgomery.
Ah ja. Ja. Der hat wie Dominic Keating, das der Malcolm Reed gespielt hat, den Waffenoffizier. Die haben offensichtlich beide für Voyager-Rollen vorgesprochen, die sie nicht bekommen haben, und haben aber Eindruck hinterlassen, so dass sie dann quasi für die Enterprise für Hauptrollen
praktisch gesetzt waren.
Ja, man hat sie dann halt vorsprechen lassen und haben offensichtlich Eindruck hinterlassen. Also Dominic Keating hat auch offensichtlich Auseinandersetzung darüber, was der geeignete Akzent ist, mit dem er seinen Charakter spielen soll. Er hatte irgendwie mit so einem nordenglischen Akzent vorgesprochen und die Produzenten haben das aber für schottisch gehalten. Man hat sich dann nach einer Weile dann auf seinen natürlichen englischen Akzent geeignet.
Der kommt aus Leicester, ne? Oder wo kommt der?
Ja, aus Leicester, ja. Also ich finde, es wirkt ein bisschen, als würde er das mit Absicht machen, nicht als wäre das sein natürlicher Akzent.
bisschen bemüht.
Aber vielleicht, ich meine, ich war auch schon ein paar Mal in England, die Engländer reden zum Teil auch so. Also
Mayweather und Keating oder halt, wie heißt er? Reed Michael in der Reed. Folge, genau.
Ja.
Finde ich beide so unspektakulär am Anfang. Ich finde Mayweather total sympathisch für mich. Malcolm Reed, der langweilt mich ein bisschen und der ist für mich, der ist mir nicht so nah, wie zum Beispiel Conor Turner oder sowas. Der wirkt so total gespannt und als ob er was sein will, was er überhaupt nicht ist und als ob er den Voraussetzungen nicht gerecht wird. Aber das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen im Charakter, weil der halt auch noch so unsicher ist am Anfang.
Ja, die sind ja extra so angelegt, ne? Also der Mayweather, der hat ja auch schon eine Weltraumerfahrung, ne? Der ist ja da so ein Space-Boomer. Und also ich denke, eines der Probleme ist, dass die werden im Pilotfilm alle so schön vorgestellt, diese Charaktere, und mit ihren spezifischen Charakteren sogar eingeführt in richtig gut gemachten Szenen. Und in der weiteren Serie spielen dann aber eigentlich hauptsächlich die drei Hauptcharaktere eine Rolle. Also Mayweather kriegt man noch ein paar Folgen, aber also so Malcolm Reed fällt mir spontan nicht so irgendwie was ein, was nochmal richtig kommt. Der bleibt ein bisschen blass irgendwie.
Das ist aber auch wieder so das Schema F von Star Trek, dass wir diesen 7er-Cast oder diesen großen Hauptcast haben, den die am Anfang einführen und wo sie sich dann später über Einzelfolgen halt immer einen rauspicken und dann eine Geschichte erzählen und dann den anderen und dann der mit dem und die und so und hier und da. Hat früher funktioniert und war in TNG auch bestimmt im Fernsehen spannend, aber auch hier, muss ich sagen, war das wieder so abgenutzt. Und die Leute kriegen... abgesehen jetzt mal von Tucker, Jolene Blaylock, Archer, also T'Pol, Archer, Trip Tucker, Dr. Phlox, ja, der hat auch was zu tun, und Saito in der ersten Folge, haben die relativ wenig Charaktermomente und bleiben dann halt auch ein bisschen blass und du denkst dir so, so what?
Ja, die haben keinen Charakterbogen, keine Entwicklung, also nicht wirklich. Ich meine, da fährt ein bisschen was über mein bestes Hintergrund im Laufe der Serie. Und ein bisschen was über Reeds Charakter, aber es ist halt nicht so, dass sie irgendwie so eine Entwicklung durchmachen und Charaktere werden, das ist doch wieder so ein Lektoren-Ding, Charaktere werden interessant, wenn sie sich verändern, wenn sie halt Momente haben, in denen sie nicht so gut gilt und sich dann weiterentwickeln.
Ja, an den Grenzen vom Charakter wird er definiert.
Ja, und das fehlt halt schon Mayweather und Reed mehr oder weniger komplett. Hoshi Saito ist auch nicht wirklich anders. Sie hatte ein paar recht gute Folgen in der ersten Staffel, aber die wird ja schon in dieser ersten Pilotfolge wird die ja schon so als der Nerd, der sich so von der restlichen Crew total unterscheidet, eingeführt.
Ja, komm, die hat schon ein paar gute Comedy-Momente. Das lasse ich jetzt nicht ganz gelten.
Habe ich auch gedacht, dass das ist eigentlich gar nicht lustig gemeint, aber es ist die ganze Zeit lustig. Ja, aber sie entwickelt sich halt nicht. Also genauso wie Mayweather und Reed kommt halt irgendwie nichts mehr so im Laufe der Serie.
Dann lass uns noch den 7. im Bunde abschließen, nämlich The One and Only John Billingsley als Dr. Phlox. Mein absoluter Liebling. Ich mag den total. Wenn ich den sehe, dann könnte ich lachen. Ich finde den toll.
Ja, ich glaube, das geht meistens so, oder? Ich meine, wenn sich jemand so strangely optimistic, haben die denn in einem dann in Videos, in den Interviews, die ich gelesen habe, genannt. Also halt so ein Charakter, der immer gut drauf ist und dich immer anlächelt und dich immer irgendwie aufzumuntern versucht. Ich meine, den mag doch praktisch jeder, oder? Ist ein totaler Menschenfeind.
Ja, das ist so für mich der gemachte Schauspieler für so einen Dramafilm, wo irgendein selbstkritischer, gescheiterter Autor unterwegs ist. Dann nimmst du John Billingsley. Der dann immer so mit so ein bisschen halbfettigen Haaren, so die er so auch so lang trägt mit seiner Hornbrille und dann immer so, so ein bisschen. Ich mag den total, ich sehe den total gerne. Und dann gibt es ja auch die Szene, wo er so breit grinst und dann so die Mundwinkel hochzieht. Fantastisch.
Er wäre theoretisch der Comic Relief, ja? Also der Charakter, der quasi Humor und Spaß reinbringt. Aber der Comic Relief ist normalerweise an der Grenze zum Lächerlichen, beziehungsweise echt sogar lächerlich. Und das ist halt bei dem überhaupt nicht der Fall.
Ich finde, er funktioniert auch total.
Das macht den Charakter so gut.
Er funktioniert auch total gut als Projektionsfläche für die anderen Charaktere. Wenn du mal schaust, wenn der eine Dialogszene mit einem anderen Charakter hat, wie zum Beispiel Hoshi oder später auch nochmal mit Archer oder sowas, das sind immer Dialogszenen, wo die Menschen, die mit ihm sprechen, etwas über sich selbst herausfinden. Das ist so eine Methode, die benutzen die bei dem total gerne. Und ich finde das total gut gelungen. Und das macht, das ringt mir so das Gefühl ab, dass ich dem direkt vertrauen kann, wenn ich dem treffe. Wie so ein Doktor halt sein muss.
Ja, es ist deutlich ein gelungener Charakter, muss man sagen. Also mochte ich auch schon immer.
Gefällt mir sehr gut.
Was dann so Folgen, in denen er dann eher so ernsthafte Sachen machen muss, umso interessanter macht, finde ich. Also, dass der halt so als so ein vertrauenserweckender, lustiger, spaßiger Charakter eingeführt wird.
Ja, aber er ist halt auch ein grundtragischer Charakter, ne? Also, der hat auch Tiefe.
Ja, da ist doch, das ist doch der Polyamorous. Also, wie sagt man da auf Deutsch dazu?
Polyamorous.
Polyamorös, ja. Ehrlich, es heißt polyamorös, ja. Also der Charakter, der polyamorös war. Heutzutage ist es jetzt nicht mehr so der Mega-Brüller, aber ich meine 2001 ist das schon mal was anderes gewesen, sagen wir mal so.
Ja, das ist ja so eine Eigenheit bei den Denubulanern in der Kultur, dass das da so ist. Aber ich meine, er ist auch für die ganze Reise allein. Und ich finde, daraus gewinnt er halt trotzdem was, weil er dann trotzdem so ein Fels in der Brandung ist für die anderen Leute, weil er trotzdem immer einen Witz auf den Lippen hat, weil er die anderen Leute immer aufbaut, weil er halt der Kümmerer ist. Auch seine medizinische Station mit seinen ganzen Viechern und Blutegeln und als er dann Captain Archer diese Schusswunde am Bein verbindet mit diesem Sternfisch oder was es ist, keine Ahnung, fand ich immer total toll.
Irgendwie ein Aal, also im Englischen ist es dann irgendwas Eel.
Ja, aber es sieht eher so aus wie so ein Starfish.
Ja, stimmt, ja.
Alles klar, damit sind wir mit der Crew eigentlich durch und ich denke, wir können jetzt langsam durchstarten, aber wollen wir vorher vielleicht noch eine ganz kleine Pause machen?
Immer gerne.
Und dann hören wir uns gleich nach der Pause wieder und dann steigen wir eigentlich mal in den Pilotfilm ein. Alles klar, bis gleich.
Die Handlung!
Gundel, sehr stark. Und da sind wir wieder zurück aus der Pause und steigen ein mit der Handlung, der eigentlichen Handlung. Und oh je, dieser Podcast wird lang. Der wird auch in den nächsten Folgen nicht ganz so lang, weil wir haben diesen ganzen Anteil der Vorrede schon mal nicht. Das ist praktisch die erste Stunde in diesem Podcast, die jetzt passiert ist. Die wird bestimmt ein bisschen runtergedampft werden. Aber wir wollen der Sache natürlich auch gerecht werden. Und die folgenden Folgen werden natürlich nur 45 Minuten sein und nicht eine Stunde, anderthalb Stunde. Das ist natürlich dann auch ein bisschen weniger Stoff, über den man sprechen kann. Alles klar. Wie fangen wir denn jetzt eigentlich mit der Handlung an? Wollen wir erstmal über das Intro reden?
Das Intro hast du schon in der Podcast-Folge, wo du mich über das Lektorensein befragt hast. Findest du das denn so toll, das Intro?
Ich finde das mega, das Intro.
Echt, ja? Ich finde das irgendwie so... Ist halt so ein Intro.
Ist halt so ein
Serien-Intro. Guckt man sich dreimal an und dann, wird's langweilig, also.
Das ist ähnlich wie, hast du das nicht auch im letzten Podcast gesagt, wie der Song I Would Walk 500 Miles?
Nee, das ist nicht von mir.
Nee, nicht? Dann hat es irgendjemand anders gesagt. Das ist so, den Song hörst du 15.000 Mal, nach 10 Mal überspringst du ihn und nach 30 Mal hörst du ihn wieder an und singst mit. Ich finde das fantastisch, das Intro. Auch eine schöne Anekdote, die ich herausgefunden habe, oder die auch in den Star Trek Chroniken vom Sylter und vom Walch und vom Prahl drin steht, ist, dass die in diesem Intro ist ja die ISS mit dabei. Mhm. Und das ist ganz, ganz knapp vor Produktionsschluss erst gekommen. Da hat sich nämlich der Berman mit jemandem von der NASA kurz geschlossen und um diese Skizzen und diese Pläne von der ISS zu bekommen, dass sie noch diese Computergrafik bauen konnten. Und dann halt diese Ausbaustufen, wie sie in Zukunft irgendwann mal aussehen wird, bebauen konnten. Das ist wirklich per Fax dann noch hingegangen und wurde dann zum Produktionsbüro geschickt und ist wirklich auf den letzten Drücker noch mit reingekommen. Fand ich fantastisch. Aber das hat natürlich im Fandom auch einen totalen Backlash gegeben, dass man da ein gesungenes Intro hatte, einen Popsong im Intro. Oh je, oh mein Gott. Man darf Star Trek nichts Neues machen.
Also das finde ich jetzt nicht schlimm, aber ich finde es auch nicht schlecht, es ist ein gutes Intro. Aber auch das Voyager-Intro fand ich gut. Es ist halt so ein Intro.
Alter, das Voyager-Intro ist auch fantastisch. Das ist eins der besten.
ja, würde ich dir sofort zustimmen, aber es verliert dann halt irgendwie so seine Fantastischkeit, wenn man es irgendwie zehnmal gesehen hat. Also, ich bin eher so ein Fan von kurzen Intros, so nach 5 Sekunden vorbei sind.
Ich finde es halt total angenehm, dass das mal nicht orchestralisch gemacht ist, also sondern dass es halt so poppig ist und sowas zum Mitsingen, was geht so richtig ins Ohr und er ist so richtig schön am Abknödeln, der Typ. Wie heißt der?
Ja, ich finde auch, du fragst mich Sachen, ich finde auch, dass es sehr gut zu der Serie passt. Also es ist, also es ist ein zu der Folge, zu der Serie sehr gut passend gemacht, das Intro. Ich finde auch, ne, halber Weg, ne, wo wir vorhin schon drüber geredet hatten. Das ist halt mal nicht irgendwie so die klassische Star Trek-Musik, sondern halt noch so menschliche Musik. Mit Menschen, die singen, übers Weiterkommen. Aber ändert halt nicht daran, dass es dann halt irgendwann unspannend wird, wenn man es nochmal so oft gesehen hat.
Es trifft für mich halt den Wesenskern der Serie, Going Where My Heart Will Take Me, ne? Dieser Aufbruch ins Neue, einfach weitermachen, wo man gerade hin will. Das finde ich ehrlich gesagt toll und das passt auch zu den Charakteren in der Serie, zu Archer und zu Trip Tucker wahrscheinlich am besten. Die anderen sind ja am Anfang noch ein bisschen verkniffen. Ich fand's toll und ich gucke es mir immer wieder gerne an.
Echt, ja.
Ich gucke es mir immer wieder gerne an. Alles klar, wir kommen zum Prolog und zum Teaser. Du hast es vorhin schon angesprochen. Jonathan bastelt mit seinem Vater Henry ein Modellraumschiff und bespricht dann den Aufbruch den Beginn des Warp 5-Programms. Ne? Also, weißt du, wie der Warp... Also, Warp 1 ist ja eine Geschwindigkeit, ne? Und das entwickelt sich praktisch nicht linear, sondern das ist exponentiell. Also Warp 5 ist exponentiell schneller als Warp 1.
Okay.
Also es ist jetzt nicht so linear.
Männer und Technik, also ich kenne da so die Grundlagen, aber mehr auch nicht.
Ja. Ja, später bei TNG reisen sie ja mit 9,4 oder sowas. Ne? Und hier ist es so toll, dass sie sich dann so drüber freuen. Ja, Mann, wir schaffen 4,5 mit Rückenwind. Fand ich immer toll.
Ja, also ich habe mir dieses, ich habe mir das angeguckt, da diese Szene mit dem Vater und dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob das vor oder nach dem Intro kam, jedenfalls kommt dann 30 Jahre später, springt halt in die Jetztzeit der Serie und ich dachte, 30 Jahre? Also der Vater ist im Video, also weiß ich nicht, maximal 40, in dieser ersten Aufnahme maximal 40, ja, eher jünger, ja. Das heißt, der ist dafür, dass das jetzt von jetzt an 150 Jahre in der Zukunft spielen soll, aber verdammt früh gestorben. Und ne, ich so der Lektor, ne, dann die ganze, also es ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen, damals war ich noch kein Lektor, dann die ganze Folge darüber nachgedacht, dass noch irgendwie so die Enthüllung kommt, dass der Vater irgendwie von den Vulkaniern umgebracht worden ist oder so, da man ja sein Warp-Programm nicht beenden kann. Aber er ist halt einfach nur verdammt früh gestorben. Fand ich ein bisschen enttäuschend.
Und auch hier beginnt schon dieser Konflikt anzuklingen, dass man mit den Vulkaniern nicht ganz grün ist. Ja. Denn man nimmt die nicht mehr nur als Mentor wahr oder als, als Richtwert, wo man hin will, sondern man nimmt die auch als Mentoren wahr, die ein bisschen zu übervorsichtig sind, die Menschheit zurückhalten wollen. Und eigentlich ist man sich sicher, so typisch menschlich, ne, typisch Südstaaten-Charakter, der ain't gonna hold us down. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es kommt ja dann irgendwann später die Aussage, was ich noch jetzt auf Deutsch hinkriege, sie wollen oder ihr wollt nicht das klingonische Reich, euch das klingonische Reich zum Feind machen. Ja. Wo ich dachte, ja, im Englischen, the last thing you need is to make an enemy of the Klingon Empire. Ich dachte, ja, eigentlich haben die Vulkaner ja recht. Ja. Eigentlich wissen sie ja, wovon sie reden, und es wäre besser, die Menschen würden auf sie hören, aber auf der anderen Seite möchte man ja natürlich auch, dass sie jetzt aufbrechen und es losgeht, ne, dass sie jetzt halt mal was machen im Weltall. Also, ich fand das gut gemacht. Ich fand das gut gemacht, dass du als Zuschauer weißt, weil du ja auch, ne, normalerweise ein Trekkie bist und ein bisschen Ahnung hast, was in den Serien vorher passiert ist. Du weißt, im Grunde haben die Vulkanier ja recht, oder zumindest reden sie keinen totalen Blödsinn. Und die wollen den Menschen jetzt auch nicht schaden. Auf der anderen Seite sind es halt arrogante Vulkanier. Und man ist immer auf der Seite der Menschen und nicht auf der Seite der Vulkanier.
Jetzt liegt aber auch an einem Problem im Schreiben von den Vulkaniern. Gerade im Piloten fällt einem das auf. dass die mit ihrer Logik immer extrem kurz greifen. Auch später noch, als der Klang dann auf dem Krankenbett liegt, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Mhm. Das ist immer so, habe ich so ein bisschen ein Problem, wie die Vulkanier da noch geschrieben sind, dass die halt so nicht einen Meter weiter denken. So, ja, komm, lass uns jetzt erstmal weitermachen, denn nach 30 Jahren, Zeitsprung 30 Jahre, man sieht einen Klingonen, der durch ein Maisfeld in Oklahoma stapft, verfolgt von Cindy und sich den zur Wehr setzen muss. Und am Ende von einem Farmer. Ja, stimmt.
Suliban, nicht von Cindy.
Ja, Suliban, entschuldige. Der sich dann von Suliban verfolgen lässt und am Ende von einem Farmer niedergeschossen wird. Mhm. So. Komisches Serien-Einstiegs-Intro für den Pilotfilm in Star Trek.
Das nenne ich mal einen versauten ersten Kontakt.
Ja, stimmt. Hätte ich aber auch gut gefunden, wenn der besoffene Saffron Cochrane erstmal auf den Vulkanier geschossen hätte mit irgendwas.
Aha. Ja. Ja, also ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich in diesem Speicher drin, dass er sich so leicht in die Luft jagen lässt. Aber es wird in einer der darauffolgenden Szenen gesagt, dass es offensichtlich ein Methanspeicher war.
Man wählt jetzt hier einen Teaser oder einen Prolog zu der Serie oder zu der Folge, zu dem Pilotfilm, der bewusst actionreich ist. Und ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass sowas in Star Trek reingehört. Hat man später nochmal gemacht und ist genauso in die Hose gegangen. Also, ja, gut, aber hat man später, selbst bei Discovery hat man das ja anders gemacht. Da fängt man ja mit einem Star Trek-Roman an, mit einem Star Trek-Moment
an. Ja, aber also Discovery ist nicht Star Trek. Da steht Star Trek drauf, aber es ist nicht Star Trek drin.
Ja, aber selbst Discovery fängt mit einem Star Trek-Moment an. Das ist nicht anders.
Ja, das stimmt. Aber also das ist ja jetzt auch, also Enterprise ist ja deutlich actionlastiger als, also zumindest der Pilot. Als vorherige Star Trek-Serie.
Da zeichnet sich, denke ich, auch was ab. Aber da kommen wir, denke ich, im Fazit dazu. Der Prolog ist damit durch. Und nach dem Intro, dieses wunderschöne Intro, Where My Heart Will Take Me, treffen wir zum ersten Mal Captain Archer und Trip Tucker, die mit einem so einem kleinen Shuttle-Dingens um die Enterprise NX-01 fliegen. In diesem... Ja, das ist ja am Ende geklaut. Das ist ja auch bloß ein Remake von einem Moment aus dem ersten Star Trek-Film, als die mit dem Shuttle zur Enterprise fliegen, ne? So ein 2001-Moment, wo das Schiff von außen gezeigt wird, wo so Flybys sind, so Musik dabei und wie die beiden sich dann halt unterhalten.
Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, ist eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Ja, Männer und ihre Spielzeuge. Man freut sich über das coole Raumschiff, was man da hat, mit dem man dann losfliegen kann.
Dann werden auch wieder direkt Marken gesetzt, weil Jonathan Archer ist so total into it, ne? Er sieht so alles klar, diese Deckplatte hat sich verzogen, da muss noch nachgearbeitet werden. Oh mein Gott, da ist das falsch. Und nein, jetzt hast du mir den Lack zerkratzt. Und der Trip Tucker, der hat halt nichts Besseres zu tun, als dann rumzueiern mit seinem dummen Schiff da und dann noch gegen die Enterprise zu dotzen. Mhm. Fand ich mega sympathisch, weil das wieder so ein bisschen so diesen Praktikanten-Flair so. Mhm. Erfahrung ist relativ.
Ja, das ist aber also sowas Chip-mäßiges. So, hups, oh, das wollte ich aber nicht.
Oh, verdammt.
Ja, ich mochte die Szene auch. Also, ja. Und dann geht es direkt über in die Kernszene des ganzen Pilotfilms. Diese Diskussion zwischen den Menschen und den Vulkaniern, von der du gerade geredet hattest.
Genau, jetzt kommt es zu der Szene, dass
Überklangsleichnam, Leichnam.
Genau, der Klang wird von diesem Farmer verletzt und landet dann im Flottenhospital in San Francisco und wird von der Admiralität und den Vulkaniern beäugt. Dr. Phlox versorgt ihn und Captain Archer kommt dazu und ist natürlich total direkt aufbrausend. Ey, was ist denn hier los, ey?
Ja, also ich fand diese Szene, die hat so ein bisschen so... Also sie war spannend, sie hat ein klares Ziel und führt alle wichtigen Personen ein und gleichzeitig setzt sie so die Fallhöhe, ne? Für den gesamten Film, im Grunde für die ganze Serie, aber da ja ursprünglich geplant war, dass die Serie zeigt, wie die Föderation gegründet wurde, setzt sie halt im Grunde für dieses Ziel auch die Fallhöhe, nämlich, ne? Versau's nicht, Jonathan. Don't screw it up.
Ja, aber sagt der Admiral. Jonathan kommt da rein, ne? Mit seiner Trucker-Cap und seiner Jacke. Und erst erstmal alle am anmotzen, ne? Die Admiralität, ne? Das sind ja eigentlich vorgesetzte Offiziere, die macht ja hier so direkt hier Handshake, dies, das. Respekt ist egal. So, Te Paul bietet er an, sie kurz übers Knie zu legen. Mit Dr. Phlox ist er direkt am Abkumpeln. Mega. Ich finde das auch, man fühlt sich da, als ob er alles im Griff hätte. So. Er ist natürlich sehr naiv in der Sache, wie er mit den Klingonen umgeht. Ne? Und natürlich haben die Vulkanier einen Punkt, dass man die Klingonen nicht zum Feind haben möchte. Aber hier denken die Vulkanier eben zu kurz. Die wollen jetzt potenziell den nicht bedrohlich verletzten Klingonen sterben lassen oder halt aktiv töten. Das implizieren sie ja da. Weil es eben dieses Disgrace in der klingonischen Kultur gibt, nicht geschlagen aus einem Kampf zurückzukommen. Ja, bisschen zu leicht.
Ja, man kann sich auch irren. Man soll es nicht glauben, aber manchmal machen sie halt auch Blödsinn. Und das ist so klassisch. Also ich meine, es wird irgendwann, ich glaube, das hat man noch nicht etabliert gewesen, aber die Klingonen und die Vulkanier haben ja auch keine, nicht gerade so eine positive Geschichte. Die haben sich ja, ich glaube, das kommt in Discovery. The First Contact zwischen Vulkanien und Klingonen.
The Vulcan Hello.
Ja, genau, ja, das war's. Ich erinnere mich dunkel, ja. Ich habe das verdrängt, Discovery. Naja, jedenfalls, also ich verstehe das schon, dass sie sich da so ein bisschen daneben argumentieren und gleichzeitig sind sie ja auch offensichtlich total genervt von den Menschen.
Ja. Also, och nein, schon wieder. Jetzt kommt er schon wieder damit an.
Die Kinder haben schon wieder sich irgendwelchen Blödsinn ausgedacht. Wie rede ich ihnen das diesmal aus? Yeah.
Das ist wie der Moment, wenn der Junge ankommt und sich zum fünften Mal am siebten Tag in Folge einen Legostein in die Nase gesteckt hat. So gucken die.
Ja, also, ja, Menschen und Vulkanier, eine lange, mitunter schmerzhafte Geschichte.
Ich finde aber, in den Konflikten, die jetzt hier in der Szene angerissen sind, hat man schon das Setup zwischen den Charakteren, wie es dann eigentlich auch erstmal bleibt. Nämlich zum Beispiel den Botschafter mit den Admiralen oder halt eben die T'Pol mit dem Captain. Das ist ja dann auch erstmal so ein Moment, was verdaut werden muss von den beiden, bis sie sich dann halt wieder annähern können.
Also, wie gesagt, ich fand, das ist so die Kernszene der ganzen Serie, beziehungsweise des Pilotfilms. Ne? Da wird halt die Fallhöhe gesetzt, da wird gesagt, das ist eigentlich das Ziel, wichtigen Personen werden eingeführt. Botschafter Sobal spielt ja da später auch nochmal eine wichtige Rolle, genauso wie der Warren Armstrong, wie heißt das? Der Admiral
Forrest?
Genau, Admiral Forrest kommt vor. Also der Big Kumpel von Archer, also so, da ist die Szene, wo alles kommt. Auch so das Verhältnis zwischen Menschen und Vulkanien. Ja.
Ganz besonders herausheben möchte ich nochmal das Ende der Szene, als dann Jonathan mit hier seinem Finger an die Scheibe klopft und den Nubulaner ranruft, finde ich mega. Wo die dann abkumpeln und er den dann mitnimmt, finde ich toll.
Ich mochte auch die Szene, wo er Phlox fragt, ob der Klingone sterben wird. Und ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber im Englischen sagt Phlox, oh, not necessarily.
Nicht notwendigerweise. Ich glaube, so ähnlich kommt es auch im Deutschen raus.
Phlox halt, ne? Phlox ist cool. Ja, gehen wir zur nächsten Szene über. Ich meine, also da kommen dann so die ganzen Charaktereinführungen, oder? Also,
ich muss sagen, ich will zu der Szene noch was sagen, weil man merkt hier, dass auch wieder so ein Eckpunkt von Star Trek noch nicht entwickelt ist in diesem Stadium. Nämlich, dass die Verhaltensregeln nach der ersten Direktive noch nicht kennen. Diese ganzen Protokolle zum Erstkontakt und zum Umgang mit anderen Spezies, die gibt's hier eben noch nicht. Und dementsprechend verhalten sich halt auch Archer und die Admiralität so, wie sie sich halt verhalten. Und diese Themen der ersten Direktive, also wie man mit anderen Kulturen und so weiter umgeht, wie der Erstkontakt gestaltet werden muss, das ist, denke ich, hier ein ausschlaggebender Punkt, warum alles so passiert, wie es passiert. Hätten die dieses Protokoll schon gehabt, wäre diese Begegnung, denke ich, anders abgelaufen. Dann hätten die Menschen mehr Verständnis für die Vulkanier gehabt und die Vulkanier mehr Vertrauen in die Menschheit gehabt. Aber das gab es halt noch nicht.
Ja gut, aber ich meine, die erste Direktive ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen. So plupp, hier, erste Direktive, jetzt wird alles gut. Sondern die haben die ja, ne, das wird halt nie gesagt, aber die haben sie ja über viele Jahre hin in schmerzhaften Erfahrungen entwickelt.
Ja.
Ja. Dass man halt das so nicht machen kann. Ja. Es wäre halt, ich fände es schön gefunden, dass die Idee, eine Serie zu drehen, in der sie zeigen, wie die Föderation gegründet wird, tatsächlich durchführen können, weil das wäre ganz interessant gewesen. Ne? Kann ganz schön viel schief gehen.
Und am Ende der Szene macht man praktisch Nägel mit Köpfen und der Archer labert die Admiralität, dass man doch den Klingonen einfach nach Hause bringt. So, komm, Lad den ins Schiff, wir fliegen den nach Hause, alles gut, machen wir schon.
Also, ist so vom, ich bin da voll auf der Seite Vulkanier, ist im Grunde totaler Schwachsinn. Es kann im Grunde bloß schief gehen. Aber man, als Zuschauer ist man trotzdem auf der Seite von Archer und denkt, ja, ja, sie hat's geschafft, jetzt geht's los.
Ja, aber man, das ist wieder so kurzsichtig von den Vulkaniern, weil man erzählt denen ja auch nichts von den Suliban.
Man ja, aber wissen denn die, wissen die denn, dass es die Suliban gibt? Das wissen die Vulkanier doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, oder?
Doch, ich meine.
Also, sie wissen, dass es Suliban gibt, aber nicht, dass das Suliban waren, die da den Klingonen verfolgt haben.
Ich meine schon, aber was sie auf jeden Fall wissen, ist, dass der Klang vorher Station auf Riegel gemacht hat und sowas. Also, sie haben Background-Informationen
ja,
zu ihm.
Ja, stimmt, ja. Ja.
Hätte man ja, die gut, Informationen jetzt zu den Menschen gegeben, wäre die Situation ganz anders gelaufen. Und ja, die Vulkanier schaffen sich hier einen Wissensvorsprung und gehen damit praktisch sehr rigoros um. Halt auf Kosten des Verhältnisses zu den menschlichen Admiralen. Finde ich halt nicht stark vom Konstrukt.
Nee, verhalten sich halt so ein bisschen wie Eltern, ne? So, wie blöde Eltern. Die denken, ah, das Kind hat sich irgendeinen Blödsinn ausgedacht, ich sage ihm jetzt mal nie, wie es da wieder rauskommt, soll es mal scheitern und sie hat schon, sieht schon, dass es alles schön in die Scheiße geritten hat und macht es in Zukunft nicht mehr.
Ja.
So ungefähr.
Okay, wir starten in einen Bereich des Pilotfilms, den ich jetzt mal sage, den nenne ich einfach mal oder den überschreibe ich mal mit dem Wort Charaktereinführung. Und das finde ich ist ganz, ganz toll geraten. Ich finde die Charaktereinführung, wie sie passiert ist, gerade mit Reed und Mayweather, die sich dann unterhalten oder Hoshi, das finde ich schon alles extrem gut gelungen. Das fühlt sich sehr flüssig an, das fühlt sich sehr homogen an. Das fühlt sich jetzt nicht so an, als ob das so eine gestellte Szene ist, wie zum Beispiel bei am Anfang von TNG gibt es so die Szene, als Riker sich bei Picard vorstellt.
Oh ja, oh. Huh.
Die so, oh mein Gott, so fremdschäbig ist, weil so Patrick Stewart halt überhaupt nicht Patrick Stewart ist und Jonathan Frakes überhaupt nicht Jonathan Frakes. Die sich dann halt so ausloten und dann kommt es halt, als ob in so einem Gespräch, selbst wenn so ein Gespräch so stattfindet, dann geht der Captain doch nicht am Ende von diesem Gespräch hin und sagt, Jonathan, nee, Quatsch, wie heißt der Riker? William. Denken Sie daran, ich habe schlechte Erfahrungen im Umgang mit Kindern. Halten Sie mir dir vom Hals.
Ja, ach ja, oh, das hatte ich verdrängt. Ja, ja. Das war die allererste Folge. Muss man Ihnen das nachsehen. Ja. Ich muss allerdings hinzufügen, es gibt in der Hoshi-Saito-Einführungsfolge eine Stelle, da sagt Archer zu ihr, mal gerade gucken hier, in meiner Aufzeichnung, über Klingonisch sagt er das. Also auf Deutsch wäre es 80 polyglutturale Dialekte, basierend auf einer adaptiven Syntax. Ja, woraufhin dann Hoshi total Feuer und Flamme ist, oh, Klingonisch, das will ich unbedingt machen. Ja, ist halt linguistischer Technobubble. Das ist halt Blödsinn.
Ist aber halt nett. Also ich hab's gekauft. Ich kenne mich mit so einem Kram ja nicht aus. Also guttural habe ich schon mal gehört. Ja, poly habe ich schon mal gehört. Alles klar. 80
gibt es alles.
Davon. Kaufe ich ja auch gerne. Aber das ist wie wenn die irgendeinen ganz normalen Tech-Blabla nehmen und dann halt rauskommt, ja, kann eigentlich gar nicht funktionieren, weil erstens, zweitens, drittens.
Es gibt alles. Es gibt guttural, es gibt adaptiv und es gibt auch Syntax. Diese Wörter gibt es alle. Aber die, man, so zusammengenommen, wie es halt da kommt in den Satz, gibt es die nicht und werden sie auch nicht benutzt. Ich finde das in der Hinsicht blöd, weil Klingonisch ist ja eine existierende Sprache. Ich meine, es gibt Klingonische Wörterbücher, es gibt eine Klingonische Grammatik, es gibt Leute, die sprechen das. Ja, es ist halt eine.
Ich glaube aber, das gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Bist du sicher?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber.
Weil, ich meine, man könnte über Klingonisch alles Mögliche sagen, nur nicht halt irgendwie so. Techno-Bubble.
Ja, ist ja auch egal. Das sind auf jeden Fall,
also
wenn in meiner Nähe irgendwelche Leute...
Klingonisch gab es schon. 1984 veröffentlicht worden.
Ja, aber das waren ja nur Phrasen.
Ja, also bis wann das dann eine funktionierende Sprache geworden ist, weiß ich es natürlich nicht. Müsste man dann halt mal recherchieren. Kann ich bis zum nächsten Podcast gerne mal machen. Aber also fiktionale, konstruierte Sprachen ist jetzt auch nichts völlig Neues. Ja, auf Klingonisch haben sich die Menschen schon hunderte von fiktionalen Sprachen ausgedacht. Und diese Sprachen funktionieren. Man kann sich da unterhalten. Ja, man kann da komplizierte und tiefgehende Sprecher mitführen. Und das kann man auch mit Klingonisch. Und von daher muss man da nicht mit irgendwelchen Technobubble anfangen.
Also diesen Technobubble kaufe ich, solange es zu diesem Zeitpunkt diese Grammatik dahinter noch nicht gegeben hat und das halt immer noch so Aussagen oder Wortfetzen gewesen ist, die da einfach ineinander gegriffen haben. Wenn es das zu diesem Zeitpunkt schon gegeben hat, ist es natürlich ein harter Fail. Also dann ist natürlich ein bisschen ein gesamter Ausfall.
Ja, ansonsten haben wir die Einführung, die Charaktereinführung aber auch gefallen. Ansonsten fand ich die auch alle schön.
Wollen wir da einfach mal drüber weggehen oder gibt es da irgendwas, was du jetzt unbedingt?
Das war nur, ich wollte nur meinen Unmut über den linguistischen Blödsinn loswerden.
Okay.
Ansonsten habe ich
es gibt noch
ja, und die nächste.
Bitte?
Die nächste Szene ist die Szene, wo Saffron Cochran eine Rede redet, oder?
Ja, und dann Jonathan einfach aus dem Saal rausgeht und überhaupt gar keinen Respekt zeigt, weil er zum Schiff muss und dann losfliegen will. Ja klar, so vom Fernsehen her funktioniert das, aber eigentlich in dem Moment, wenn du sagst, Alter, jetzt geht's los und da ist Saffron Cochran, der da gerade eine Rede hält und mein Papa steht daneben, da gucke ich mir das doch an, dann gehe ich doch nicht einfach.
Ja, ich finde, da kann man jetzt auch nicht mehr wirklich viel zu sagen, so ein typischer Star Trek Emotional Moment, so ein wir gedenken an früher, wie toll es ist und wie hoch unsere Ziele sind und was wir überhaupt für gute Menschen sind.
Und es ist halt der Stapellauf eines neuen Schiffs. Das wird ja immer zelebriert und das war ja auch in den Filmen immer so, wenn dann so die Enterprise aus dem Raumdock rausfliegt und sowas und dann gehen die Tore auf und überall blinkt es und dann am Ende flitzt es halt in den Horizont hinein. Mega, mega. Dann kriege ich immer Gänsehaut. Ja, ich bin so einer. Wir lernen die Bösewichte in der nächsten Szene oder in der darauffolgenden Szene kennen, nämlich die Suliban. Mhm. Besser gesagt den Anführer, der da heißt Silak oder Silik.
Silik heißt er.
Silik, genau, den Suliban, der auf der Kabalbasis, was praktisch so eine Organisation der Suliban ist, und mit seinem Kontaktmann im temporalen Kalten Krieg redet. Und man bekommt praktisch mit, dass die Suliban eigentlich eine fremdbestimmte Spezies sind oder zumindest diese Kabal. Und sie eigentlich bloß eine Rolle spielen in diesem umfassenden temporalen Krieg. Mhm. Wie hast du jetzt den temporalen Krieg in der Serie wahrgenommen?
Das ist halt eine Zeitreisegeschichte.
Ja, ein Problem, also, Zeitreisegeschichten ist der erste Punkt, ja.
Also, Zeitreisegeschichten funktionieren nie. Bis auf die eine Ausnahme, die ich im letzten Podcast genannt hatte. Ist aber halt nie auch beendet worden von der Hand. Weiß man nicht, ob es nicht funktioniert hätte, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hätte es nicht funktioniert. Also, Zeitreisegeschichten halt so, ne? Muss es nicht haben. Also ich bin kein großer Freund von Zeitreisegeschichten. Ich finde, man kann das auch irgendwie alles an, ohne Zeitreise. Überhaupt, wenn man ein Element rausnehmen kann, dann braucht es das nicht. Und also wozu die Zeitreise?
Ich glaube, in diesem Moment wird jetzt hier noch nicht wirklich der Begriff temporaler Kalter Krieg genannt.
Aber ich glaube, das kommt auch später, ja.
Es klingt halt hier schon so an. Ne? Das ist jetzt natürlich ein bisschen Foreshadowing, was wir machen. Aber ich habe beim Gucken, das ist so rausgerissen. So, und es braucht es auch nicht. Dieser Silik, der ist so ein fieser Typ und er ist so ein toller Schauspieler, der das spielt. Der hätte das auch alleine tragen können. Und ich verstehe nicht. Also man muss sich ja immer die Frage stellen, ob eine Geschichte erzählt werden muss. Wenn ich mir jetzt eine Folge anschaue, Folge Star Trek, muss ich am Ende das Gefühl haben, dass genau diese Folge oder die Geschichte in der Folge erzählt werden musste, um in der Gesamthaltung voranzukommen. Und das hätte ich halt hier rausgelassen einfach noch. Dann hätte ich halt eher nochmal so einen kleinen Silik-Moment, wie der seine Leute anpeitscht, wie der vielleicht die News bekommt, dass Klang von den Menschen jetzt gerettet wurde und dass seine Entführungsmission gescheitert ist und dass er dann praktisch ausrastet und so einen Rage-Moment kriegt, das hätte ja irgendwie besser gepasst. Das hätte auch einen klareren Antagonisten gegeben. Und ich finde, da entzahnen sie ein bisschen diesen Silik, indem sie ihm einfach so zu einem Handlanger von jemand anders machen. Da hat man nicht so den Respekt davor, weißt du, was ich meine?
Naja, es ist halt die Frage, es ist halt die Stelle, an der man in einer Geschichte den Antagonisten einführt. Ja, also, das ist halt so. Man führt den Antagonisten ein, nachdem man die Hauptcharaktere eingeführt hat. Und die Frage war an der Stelle, wer ist der eigentliche Antagonist? Sind die Suliban der Antagonist oder sind diese Figur da, der Zeitreisemensch da, ist der eigentliche Antagonist? Und das weiß man halt nicht, weil die Geschichte ja nie zu Ende erzählt worden ist. Tendenziell ist es der Mensch aus der Zukunft, das heißt, man müsste ihn halt einführen an der Stelle. Auf der anderen Seite könnte man die Geschichte natürlich auch so erzählen, dass man erstmal auch dem Zuschauer Informationen vorenthält und bloß die Suliban zeigt. Und erst später, weiß ich nicht, Staffel 2 oder so, klar macht, da steht ja noch irgendwie dahinter.
Aber dann hätte ja, das ist doch
alles so komplett anders erzählt werden.
Was das ist doch so augenscheinlich, dass man, das ist doch so gemacht, um Staffelfinale zu sein. Die erste Staffel geht gegen Silik, dann am Ende ist Silik besiegt und dann merkt man, ach du Scheiße, dahinter ist noch viel, viel mehr. Und da ist noch ein Typ mit einer viel größeren Keule, den wir jetzt fertig machen müssen. So, das, ja, ist doch, also, das schreit einen doch so an.
Prinzipiell finde ich das jetzt keine so schlechte Idee. Die Frage ist, ist es eine Zeitreisegeschichte? Star Trek kann keine Zeitreisegeschichten. Die meisten anderen Filme können auch keine Zeitreisegeschichten, aber Star Trek kann ganz besonders keine Zeitreisegeschichten. Und also ich weiß nicht, da benimmt man sich auch leicht mit so einer Zeitreisegeschichte. Vielleicht haben sie gedacht, wir bringen das jetzt gleich alles hier am Anfang, so wumm, ja, damit der Zuschauer gleich weiß, was Sache ist. Und
Gunde? Mhm. Ich muss mich ganz kurz an den Zuhörer wenden. Mhm. Lieber Zuhörer, diese Frau, die gerade so über Zeitreisegeschichten in Star Trek schimpft, definiert ihren liebsten Star Trek-Film Nummer 4, A Voyage Home. Danke, lieber Zuhörer. Hallo, liebe Gunde. Das wollte ich jetzt einfach nur noch mal herausstellen. Ne?
Das ist auch eine Zeitreisegeschichte, die im Grunde nicht funktioniert.
Wenn es eine Zeitreisegeschichte gibt, die nicht funktioniert, dann ist Star Trek 4 A Voyage Home.
Ja, also, aber es ist halt ein schöner Film.
Dann entwerten wir gerade unsere Diskussion von über dem temporalen Kalten Krieg.
Ja, weiß ich, was heißt, wir entwerten unsere Diskussion. Also, ich kann vom Lektorenstandpunkt sagen, dass Geschichten sind, es gibt so viele unterschiedliche Geschichten. Im Endeffekt liegt es ja beim Autor zu entscheiden, was er mit seiner Geschichte macht. Und man kann da halt sagen, ich finde das so gut und ich finde das anders gut und mir hätte das besser so und so gefallen. So rein von Struktur her oder vom Rationalen her. Aber ob einem die Geschichte dann gefällt, ist noch was ganz anderes. Das hängt ja auch vom Ton ab und von vielen anderen Sachen und was man gerade möchte, wie alt man gerade ist und womit man aufgewachsen ist. Das ist ganz unterschiedlich. Also, ich glaube, als ich Enterprise das erste Mal gesehen habe, ist das Zeitreise-Ding auch überhaupt nicht gestört. Das ist, glaube ich, eher so ein Ding in den letzten Jahren, als ich angefangen habe, mit Zeitreise-Geschichten nicht mehr so recht zu kommen.
Aber Pille, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Du wirst sie mir einfach nochmal schenken. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter, um mal ein paar Meter zu machen in der Geschichte. Wir treffen Mayweather und Trip Tucker in einem Sweet Spot im Schiff, nämlich dem Zentrum der Gravitation, wo sich die Gravitation umkehrt. Und Trip kommt dann so eine Leiter hochgeklettert und sieht dann Mayweather an der Decke hängen. Und sie unterhalten sich dann. Erwähne ich jetzt bloß, eigentlich wäre ich über die Szene am besten drüber gegangen, aber hier finde ich so schön die Fallhöhe definiert zwischen Mayweather, der im Weltraum groß geworden ist und der viel, viel mehr alltägliche Erfahrung mit dem Weltraum hat, als die Dienstgrad höheren Offiziere auf der Enterprise. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schön und es gibt eben auch so ein bisschen Spannungsfeld und es kommt auch später nochmal, als man dann das Suliban-Schiff entführt hat und er dann so die Technik an dem Suliban-Schiff erklärt und er sagt, was ist dieser Knopf, was ist dieser Knopf, was ist dieser Knopf, weil er das irgendwie alles mehr im Blut hat, so. Ich fand's schön. Schöne Moment.
Und dann versauen sie es, indem sie einen blöden sexistischen Witz machen. Es war eine gute Szene, bis dann dieser Witz mit den dreibrüstigen Frauen von Hab ich vergessen kam am Schluss.
Das ist aber, glaube ich, eine Anspielung.
Auf was?
Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, waren die Loxana Troy und Deanna Troy gehören zu welcher Spezies? Betasoiden, genau. Ja, und ich meine, dass entweder die die Navigatorin im ersten Film, die Freundin von Decker hieß, Elia. Genau, dass die Elia oder die Deanna Troy, also die Betasoiden, drei Brüste gehabt haben sollen. Das war eine Idee von Roddenberry, die da wieder aufgetaucht wurde. Und dann später hat man halt gesagt, das sieht halt mega albern aus, wenn da eine Frau mit drei Brüsten unterwegs ist.
In der Tat.
Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, aber ist egal.
Mhm. Ja, es fällt, also dieser dreibrüstige, dieser Austausch zwischen Mayweather und Trip über die dreibrüstigen Frauen von Hab ich vergessen, fällt in dieselbe Kategorie wie der Austausch zwischen Geordi und Riker über Geordis kommende kommendes Date, wo Riker sagt, ja, also, die sieht gut aus, das ist eine gute Wahl. Ja, so. Ja, wir fliegen nach XY bloß, weil die Frauen da drei Brüste haben, beziehungsweise wir gehen nur mit Leuten von der Crew aus, die gut aussehen. Also, das ist irgendwie so unnötig.
Ach, ja, natürlich hast du recht und natürlich würde man das heute anders machen oder gar nicht mehr machen. Aber ja.
Ja, es passt irgendwie so ein bisschen rein, das ist dieses Männerding, ne? Also unser schönes Schiff und unsere tolle Technik, guck mal hier, unsere geilen Phaser, mit denen können wir schießen, cool, guck mal hier, klack, klack macht's. So, und dann noch die dreibrüstigen Frauen.
Also als ich das erste Mal gesehen habe, war ich ein junger Heranwachsender am Anfang meiner Pubertät und habe ich gesagt zu mir so, drei Brüste.
Mhm, dachte ich, also, das ist schon klar. Ja, wir haben das jetzt diskutiert, die drei Brüste. Wir gehen dann über zum
Ende Dinner. Mit drei Brüsten. Wir gehen auch über zum Dinner von Captain, Ersten Offizier und vulkanischen Wissenschaftsoffizier. Fand ich ehrlich gesagt eine toll konstruierte Szene. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm, fand ich echt toll. Auch. Man hat so Trip Tucker, der diesen Beavis and Butthead-Humor hat. Mhm. Dann dieses unsensible Umgehen mit Vegetariern, diese ewige Diskussion, die immer noch stattfindet, wo sie sich dann das fette Steak auf den Tisch knallen. Mhm. Fantastisch. Und mit dem Eistee, den sie halt nicht trinkt und so weiter und so fort. Mhm. Ich fand das toll. Ich fand dieses Abtasten, übereinander lernen, über den eigenen Schatten springen, da ehrlich gesagt ganz stark.
Mhm. Also ich fand auch den Dialog ziemlich gut. Also die Unterschiede zwischen den beiden Rassenmänner relativ deutlich. Also hat mir auch gut gefallen. Was ich auch cool finde, ist, dass sie überhaupt das haben. Also das Captain's Dinner. Nur die wichtigen Leute dürfen mit dem Captain essen. Die unwichtigen Leute müssen in die Mensa.
Na gut, das ist auch wieder so ein U-Boot-Thema, ne? Selbst auf den kleinsten U-Booten wird ja unterschieden bei den Messen, bei den Stellen, wo man isst. Zwischen Mannschaft oder halt den Matrosen. Huch, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, oh je. Zwischen den Matrosen und den Offizieren. Das ist halt immer getrennt. Auch hier wieder schön das Set-Design, weil diese Offiziermesse halt überhaupt nicht luxuriös ist oder sowas, sondern auch total gedrungen. Und man bekommt mit, dass frisch gekocht wird an Bord der Enterprise, weil es noch keine Nahrungsreplikatoren gibt. Fand ich toll. Fand ich eine gute Idee.
Das fand ich auch gut, ja.
Und war wieder so ein Halfway-Down-Ding. Mhm. Wenn der geneigte Zuhörer, das jetzt gerade hört, wenn ihr unschlüssig seid, ob ihr auf Englisch schauen wollt oder auf Deutsch, schaut euch diese Szene einmal in Deutsch an und dann schaut euch diese Szene einmal in Englisch an. Denn ich glaube, Enterprise ist eine der Serien, wo es sich sehr lohnt, die originale Sprachausgabe oder die originale Audiospur zu hören, zum Gesehenen dazu, weil hier wird wirklich diese Differenz zwischen Übersetzung und Synchronisation und OV ein bisschen deutlich. An der Synchronisation haben viele Leute mitgearbeitet, unter anderem auch Ralf Sander. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Der hat das Star Trek-Universum gemacht. Das ist so ein Fachbuch in mehreren Bänden über alle möglichen Star Trek-Themen. Und der hat da unter anderem auch mit dran gearbeitet. Also die Übersetzung der ganzen Serie ist sehr gut. Die Synchronisation ist auch sehr gut, aber ich finde, das OV ist bei dieser Serie wirklich toll. Ich finde es bei Julien Blalock zum Beispiel fantastisch, wie sie wie Einheit von Sprache und Spiel zueinander passen. Und Scott Bakula sowieso, weil der sowieso eine total angenehme Stimme hat. Finde ich zumindest.
Also ich gucke ja schon seit Jahren praktisch ausschließlich im Original, weil ich nicht mehr in Deutschland lebe. Und es halt dann diese Serien in seltensten Fällen mit deutscher Synchronisation gibt. Aber dafür muss man halt auch gut Englisch können. Ne? Das können halt nicht alle.
Ich finde, für Star Trek-Sachen muss man jetzt nicht so fantastisches Englisch sprechen oder verstehen, zu folgen. Ich finde, das ist... Man kriegt halt irgendwie den Charakter besser mit. Man hat da irgendwie einen genaueren Bezug dazu, wie die Sachen betonen, wie die auch miteinander sprechen. Weil das immer noch mal was anderes ist, wenn da eine Audiospur reingelegt wird. Mhm. Weißt du, im Deutschen ist das immer so la 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 la. So, und im Englischen ist das dann halt, wenn der Archer mit der T'Pol spricht und dann halt so ein bisschen drohend wird in der Szene, später, wo er sie so beiseite nimmt, dann geht er so richtig auf sie ein und dann wird er so leise und so richtig bedrohlich und aggressiv in der Stimme. Das kann halt eine Synchronisation halt einfach nicht leisten.
Mhm. Also ja, also wie gesagt, ich gucke praktisch alles auf Englisch und ich finde es auch immer besser. Also ich, die paar Mal, als ich gezwungen war in den letzten Jahren irgendwas in Synchronisation zu gucken, habe ich jetzt mal gedacht, was ist das? Ist ja schrecklich. Ja, also ich empfehle auch immer alles im Original zu gucken, wenn man das sich geben möchte.
Hattest du das bei dir auch, dass die Abmischung so schlecht ist? Ich habe es einmal auf Englisch geguckt und einmal auf Deutsch. Und bei mir, ich hatte immer Probleme, dass ich die Lautstärke am Fernseher regeln muss. Dass zwischen den Action-Szenen und den Sprachszenen irgendwie die Abmischung nicht gepasst hat. Habe ich mir das nur eingebildet oder?
Weiß ich nicht, ich streame das bei Netflix am Computer.
Ach so.
Ich habe keine Probleme damit, da mal Anpassung, aber also das Streamen von Netflix ist ja auch doch, also die sind ja relativ gut. Ja, die Regeln sind die Datenübertragung runter und hoch, je nach allem Möglichen. Und also ich habe noch nie Probleme mit Netflix gehabt.
Alles klar, wir kommen zur Warp-Antriebstestungsphase, wo Hoshi praktisch schon merkt, da hört sich irgendwas komisch an. Ne? Und man bekommt diesen Zickenkrieg zwischen Hoshi und T'Pol mit. Ich würde diese Phase jetzt einfach mal nennen, alle gegen T'Pol.
Ja.
Also diese Charakterlage spitzt sich praktisch darauf zu, auf diesen Konflikt T'Pol gegen Archer, dass es da irgendwann mal einen Knick gibt, der dann ja auch später noch im Pilotfilm gelöst wird. Und hier fängt das praktisch an. Dr. Phlox informiert dann, dass die das Klang zu Bewusstsein kommt und dass man sich jetzt mit ihm unterhalten könnte. Da gehen Jonathan und Hoshi natürlich in die Krankenstation und versuchen, mit ihm Verbindung aufzunehmen oder mit ihm zu sprechen, was halt mehr schlecht als recht funktioniert.
Es war lustig. Diese Szene ist lustig. Sie ist nicht lustig gemeint, aber sie ist lustig. Wie Hoshi da verzweifelt versucht zu verstehen, was den Klingone sagt und dann sagt er nur noch Blödsinn und sie denkt, es liegt an ihr. Und in Wirklichkeit ist er halt irgendwie offensichtlich durch den Wind und sagt nur noch Blödsinn.
Und dann kommt der Phlox wieder dazu. Das ist nicht verwunderlich.
Ja,
präfrontaler Kortex ist stimuliert.
Ja,
er weiß wahrscheinlich selber nicht, was er sagt.
Also ich mag die Szene, auch weil Hoshi sich so viel Mühe gibt, ihn zu verstehen. ich finde allgemein das gut gemacht in Enterprise, dass sie halt das nochmal zeigen, dass es nicht so einfach ist, dass man einfach mal irgendwie eine fremde Rasse trifft, die man noch nie vorher gesehen hat. Und dann drückt man den Knopf und dann kann man sich ganz bequem auf Englisch unterhalten.
Das ist auch wieder so eine Sache, das ist einfach toll, wie sich Sachen wieder anstrengend anfühlen oder zeitaufwendig und ätzend. Halt einfach so Sachen, wo du dir bei TNG überhaupt gar keine Gedanken drüber machst. Natürlich kann Picard mit dem Alien sprechen, außer jetzt hier bei T'Nok und Jalat auf Dingsbums.
Oh ja.
Da ist immer ganz klar, dass sie miteinander reden können und dass es diesen Universalübersetzer gibt. So. Und jetzt kommen die praktisch dorthin und denken sich, verdammt nochmal, wie soll ich ihn verstehen? So, écoute moi, mein Freund.
Ja, also es nützt auch nichts, dass sie mit ihm reden können, weil er wird ja jetzt kurz darauf tauchen so die Beine auf und machen alles platt.
Ja, das, was Hoshi gehört hat, scheint anscheinend irgendwas gewesen zu sein, denn die Suliban dringen auf die NX-01 ein und entführen den Klang. Leider schafft man es, oder zum Glück schafft man es, so einen Suliban zur Strecke zu bringen und praktisch ein Exempel zu haben, was man untersuchen kann.
Mhm.
Und dann kommt man auch direkt dazu, den zu untersuchen.
Und stellt sich raus, der ist genetisch verbessert. Und zwar ganz schön heftig genetisch verbessert. Ich denke noch an die Zeiten mit Bashir auf diesen Nein, lange und ausführliche Diskussion mit dem Sinn und Unsinn von genetischer Verbesserung. Und dann kommt da hier so irgendwie so eine fremde Rasse, die offensichtlich massiv verändert worden ist. Und Phlox sagt, oh, beeindruckende Arbeit. Und Archer sagt, so weiß ich jetzt auch nicht so recht, was ich damit jetzt anfangen soll. Er ist jetzt genetisch verbessert.
Also gut,
untergegangen, fand ich so, die Tatsache, dass die so mega krass verbessert worden sind.
Wir haben ja in Star Trek Kanon oder in der Menschheitsgeschichte im Star Trek Kanon haben wir ja das Problem der eugenischen Kriege.
Ja.
natürlicherweise, wie fast jede Star Trek oder jede Science-Fiction-Geschichte, setzt die Utopie ja nach dem Weltuntergang an. Ne? Es kommt der Dritte Weltkrieg, es kommen die eugenischen Kriege und erst dann kann die Menschheit aufbrechen in Form der Föderation, um das Universum zu erkunden. Das muss passieren, bevor das andere passiert. Und ich denke, vor diesem Hintergrund ist die Szene ein bisschen anders zu verstehen. Klar, der Phlox schildert jetzt hier halt, oh, das ist total beeindruckend. Und die Augen sind mein absoluter Favorit. So, fand ich toll. Ist halt ein bisschen läppsch umgesetzt in der Animation und in der Tricktechnik, dass dann halt einfach bloß sein Anzug so ein bisschen fluoresziert. So, was willst du, Alter? Ja, ich find's toll. Ich find's toll und ich finde halt die Suliban an sich ein bisschen albern. Das liegt aber meiner Meinung nach am Prolog, wo die dann, kannst du dich noch erinnern, als Klang in dieses Silo reinflieht, in dieses Methansilo, was dann am Ende in die Luft fliegt. Und der Suliban so unter diesem extrem großen Türschlitz unten drunter durch macht. Ey, sowas albern, das ist so ein Quatsch. Wie kann ich denn meine Hauptbedrohung, meinen großen Fiesling oder meinen Antagonisten so lächerlich machen, indem er sich einfach platt drücken kann wie eine Flunder? Indem er einfach aussieht wie SpongeBob Schwammkopf im Gesicht.
Naja, er ist ja nicht der Antagonist, das haben wir ja nun schon
gesagt. Ja, natürlich, ja. Aber er gehört ja zu der Kabal, ne?
Ja.
Der Silik halt ist ja auch so.
Die Suliban, also vor allen Dingen der Silik und diese Kabal, die werden ja so ein bisschen, ja, die sind halt nicht so ganz sauber im Kopf, sonst würden sie das nicht mit sich machen lassen, so nach, in diese Richtung werden die dargestellt. Ne? Und so sagt ja dann diese Sarina heißt die. Sagt das ja, dass es halt viel zu weit geht, der Preis ist zu hoch. Also sie sind halt irgendwie so, die wollen halt irgendwie ganz tolle Sachen mit sich selber machen, sind aber eigentlich Marionetten und werden das halt entsprechend wie Marionetten dargestellt. Das ist halt die Frage, hätte man das anders machen können, hätte man da nicht den Antagonisten ein bisschen besser aufbauen können. Also die Suliban, also hätte man nicht die Suliban. Also im Grunde sind die ja nicht der Antagonist, die sind quasi die Gehilfen des Antagonisten. Und hätte man nicht die Suliban als Antagonisten aufbauen können, zumindest in der ersten Staffel. Das ist halt die Frage. Das hätte der Serie wahrscheinlich gut getan, wenn das so gewesen wäre. Ja, jedenfalls entführen die den Klingonen, ja, und dann gibt es ein erneutes Streitgespräch mit T'Pol.
Ja, Streitgespräche mit T'Pol sind auf jeden Fall Mode in der Zeit. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, ich finde es halt verwunderlich, dass man nach Voyager, wo ja die Spezies 84472 eingeführt wurde, dass man da auf diesen Trick mit den Suliban gekommen ist und dass man gedacht hat, dass das ankommt und cool ist. Ich meine, man hat so diese absolute überlegene Lebensform wie die Spezies 8472, die alles kaputt macht oder die Breen oder sonst was. Ja. Herogen, you name it, ne? Ja. Aber hier kommt, die bringen überhaupt nicht die PRS auf die Straße, die sie ja haben. Die sehen halt einfach nur aus wie irgendwelche albernen, rumhüpfenden Typen.
Ja, also, ich finde es ja auch nicht gelungen. Also, ich finde, dieses ganze, man passt halt nicht so richtig zusammen. Diese Zeitreisegeschichte und wer ist eigentlich der Antagonist und merkwürdige Darstellung. Kein guter Antagonist.
So, man arbeitet an den Sensoren, um dem Suliban-Schiff praktisch hinterherzufliegen, um die Warp-Spur aufzunehmen. Schafft man leider nicht, weil die menschlichen Sensoren noch nicht weit genug entwickelt sind. Aber T'Pol arbeitet jetzt hier mit angezogener Handbremse, weil sie ist der Meinung, man hat Klang verloren, die Mission ist gescheitert und man solle zurück zur Erde fliegen. Mhm. Und dann nimmt der Archer die sich, dann legt er die sich übers Knie und gibt ihm mal ordentlich eine auf dem Hintern so. Also, ne? Im Dialog zumindest. Der nimmt die sich dann in seine Kabine und staucht die mal ordentlich zusammen. Und das ist, denke ich, so. Ich finde es natürlich, wie der Captain da actet und wie er sich verhält, so wie er seine Schritte aufeinander aufbaut, das ist eine klare Logikkette zu erkennen. Er sieht das halt nicht, wir haben ihn nicht verloren, sondern er wurde entführt. Ne? Wir sind praktisch auf einen Widerstand gestoßen, gegen den wir jetzt vorgehen müssen. Finde ich okay, kann ich total nachvollziehen. Aber was jetzt T'Pol macht, so, warum? So, hä? Als ob die Klingonen nicht mitbekommen würden, dass Klang noch gelebt hat und dass die Menschen ihn an die Suliban weitergegeben haben. Das impliziert doch praktisch einen Konflikt. Es ist überhaupt nicht logisch, an der Stelle aufzugeben.
Ja, ich meine, die Vulkanier wollen ja aber offensichtlich auch nicht, dass die Mission verfolgt wird, sondern die wollen nur, dass die Menschen auf der Erde bleiben. Das ist ja quasi das Ziel.
Aber warum ist das das Ziel? Ich kenne die Motivation nicht. Wo ist das Motiv?
naja, sind halt schlechte Eltern. Sind halt der Meinung, Menschen sind noch nicht so weit und müssen jetzt noch zurückhalten werden. Es ist halt so ein bisschen so eine strange relationship zwischen Menschen und Vulkaniern. Sind halt, sie hocken jetzt da schon so ein paar Jahrzehnte aufeinander und kommen nicht so wirklich gut miteinander zurecht.
Ja, aber das ist doch kein gutes Storytelling. Wenn ich jetzt sage, alles klar, wenn ich meinem Kind sage, du bist noch nicht weit genug entwickelt, um Auto zu fahren, warte ab, bis du weit genug entwickelt bist, dann wirst du das ja nie lernen, verstehst du? Also das ist ja, das muss, also es schreit einem doch an, wenn ich die Geschichte schreibe oder das Skript für die Folge schreibe und ich schreibe dann sowas rein, dann muss ich mir doch 2 Minuten Gedanken drüber machen, ob das eine natürliche Reaktion ist von dem Charakter.
Ja,
und
aber
das passiert dir überhaupt nicht.
Das ist eine total natürliche Reaktion, das ist sogar sehr gutes Storytelling, weil die Beziehung ist ja nicht gesund. Es ist eine ungesunde Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Die Eltern wollen verhindern, dass die Kinder flügge werden und benehmen sich entsprechend unlogisch, aber Hauptsache die Kinder geraten nicht in Gefahr und die Kinder machen das genaue Gegenteil, die begehren gegen die Eltern auf und machen dabei Blödsinn und ne, bauen halt auch mal Scheiße und so. Und im Laufe der Zeit würde dann sich das tendenziell so entwickeln, dass die Eltern begreifen, dass sie sich falsch verhalten haben und die Kinder sich ein bisschen zurücknehmen und dann hätte man wieder eine entspannte Beziehung. Das wäre dann die Gründung der Föderation.
Also aber hier kaufe ich dem Vulkanier oder den Vulkaniern überhaupt nicht ab, dass sie die Menschheit schützen wollen. Das fühlt sich für mich an wie so ein Kleinhalten. Weißt du, was
ja,
ich meine?
Ja, sie wollen sich schützen, indem sie klein halten. Das machen manche Eltern. Das ist halt keine gesunde Beziehung und das wäre dann halt ein Konflikt, der am Anfang eingebaut wird und der dann entsprechend im Laufe der Serie langsam aufgelöst werden würde. Unter anderem auch, indem die Menschen sich emanzipieren und halt ne, größer und stärker werden als die Vulkanier, also als ihre Eltern. Ganz normal, ganz klassische Coming-of-Age-Story.
Aber der überlegene Jonathan Archer dringt durch zu T'Pol. Mhm. Und T'Pol macht sich auf den Weg, um Reed und Trip Tucker zu helfen, die Sensorik zu verbessern. Mhm. Finde ich ein bisschen zu leicht, dass das passiert. Ich finde, da hätte man ein bisschen mehr.
Finde ich auch.
Da hätte man sich eher ein paar Sekunden vorher gespart in irgendwelchen Bildern oder sowas. Hätte man sich da noch eine Minute rausgespitzt.
Es wird halt nicht so richtig klar, den ganzen Pilotfilm nicht, warum T'Pol sich halt anders verhält, als sie sich eigentlich verhalten müsste. Also wird nicht geklärt, was jetzt da ihre. Warum bleibt sie auf der Enterprise? Warum hilft sie am Schluss? Das ist völlig unklar. Warum macht sie hier einfach so was Archer ihr sagt? Man weiß es nicht.
Ich denke, was hier gemeint ist oder was die Schreiber gedacht haben, ist, dass sie in dem Moment die Hierarchie an Bord erkennt und dass sie merkt, dass das Team zusammenarbeiten muss und dass jeder sein Bestes geben muss, um voranzukommen. Weil danach fängt sie ja an rauszurücken, was die Vulkanier immer für sich behalten haben. Riegel 10, die ganze Technik, wie man das mit den Sensoren hinkriegen kann und so weiter und so fort. Ich denke nicht, dass sie jetzt aus der Rolle fällt, indem sie sich unlogisch verhält. Das tut sie schon vorher. Aber das finde, das ist einfach ein Punkt, den die hier nicht so richtig rüberbringen konnten.
Finde ich auch, ja. Die nächste Szene wäre dann ja schon wieder eine Antagonistenszene, oder? Wenn ich das recht hier in Erinnerung habe. Der Klingone wird verhört. Man hat keine Ahnung.
Der Klingone wird verhört von Silik, genau. Und er weiß es nicht. Und warum weiß er es nicht, Gunde?
keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum er es nicht weiß, weil das irgendwie, weil die Sarine heißt die, ja, ihn irgendwie ausgetrickst hat oder so. Das ist eine gute Frage. Warum weiß er es nicht?
Jetzt wird praktisch, oder hier merkt man jetzt so langsam, das ist noch ein bisschen in der Zukunft, dass die Sarin diese Information an Klang weitergegeben hat, um sie dem klingonischen Hohen Rat zu geben, indem sie die in seine DNS einprogrammiert hat.
Ja, aber
was
wie?
Was ich eine total coole Idee finde. Ja,
ich finde das auch eine gute Idee, aber wie?
Die Kabal sind ja total krass bei DNA-Manipulationen. Die haben sich ja auch diese Fähigkeiten in die DNA reinprogrammiert. Und diese Sequenz an Daten hat man praktisch Eiweiß-Dinger in der DNA reingeschrieben und dann am Ende sieht man das ja auch so, dass es dann so eine Kugel ist, wo so mega viele Daten hin und her. Mega Science-Fiction halt, weißt du?
Ja, das ist schon klar, aber also wie genau hat sie das denn gemacht? Also hat sie ihm da irgendwie eine Spritze verabreicht oder also was genau hat sie gemacht, um ihn das da ins Blut in die DNA reinzuprogrammieren, ohne dass er das gemerkt hat?
Ja, die Antwort ist ja.
Ja.
Okay. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht mitbekommen.
Ja, ich weiß
nicht. Es wird aber auch einfach nicht erzählt.
Es wird nicht erzählt. Ich habe dann, als sie kurz darauf Archer küsst, gedacht, dass es halt über den Kurs gemacht wird, aber das ist offensichtlich auch nicht der Fall. Es wird halt nicht gesagt. Wird nicht erklärt, wie sie das macht. Und deswegen ist auch unlogisch, warum er da ja keine Ahnung von hat. Warum ist er ein Botschafter, wenn er keine Ahnung hat? Also. Also finde ich das irgendwie so ein bisschen so ein leichtes Mini-Mini-Plothole.
Es ist vor allen Dingen ein Plothole, weil wenn das ein bekanntes Prozedere bei den Kabal ist, dann sollte doch der Anführer der Kabal, der Silik, das wissen, dass man das machen kann. Und er hätte den ja drauf überprüft.
Ja. Also, da halt nicht gesagt wird, wie der Klingone das in sich reinbekommen hat und warum wir überhaupt die Backstory wird nicht erzählt, was ist eigentlich vorher passiert, das ist nur so angedeutet. Und dadurch ist es halt so ein bisschen nicht so ganz logisch. Aber egal. Hauptsache es geht weiter.
Hauptsache es geht weiter.
Jetzt wird's langsam spannend.
Man findet zwar nicht raus, wo die Suliban hingeflogen sind, aber T'Pol rückt mit der Information raus, dass die letzte Station von Klang vor der Erde Riegel 10 gewesen ist. Kennt man als Mensch natürlich nicht, weil man hat ja bloß vulkanische Sternkarten und muss erst danach suchen, um dann dorthin zu fliegen. Aha. Ganz wichtig bei Pilotfilmen, alle Gimmicks müssen gezeigt werden. Das heißt, jedes Gimmick, was in die Enterprise hat, muss in einem Pilotfilm dargestellt werden. Deswegen gab es auch diese Trennung der Untertassensektion von der Antriebssektion in Mission Farpoint. Ja, okay. Ja. Man fliegt hin und man bekommt praktisch das erste Mal konfrontiert, was es jetzt bedeutet, auf einen Planeten zu gehen. So Sachen zum Beispiel, die die ganzen Transportertechnik impliziert, dass man dieses ganze Infektionsrisiko nicht hat, dass man darauf achten muss, dass die Nahrung überhaupt passend ist und verdaubar ist und sowas. Die bekommen praktisch von T'Pol noch ein Briefing, bevor die an Bord von den Shuttle gehen und kriegen praktisch nochmal so Informationen mit. Alles klar, die Luft ist atembar, das Essen sollte kein Problem sein und so weiter und so fort. Am Ende müssen sie in so eine Decon-Chamber und sie wurden vorher auch geimpft. Also man merkt schon, dass das alles ein bisschen mehr Aufwand ist als bei TNG, wenn sie einfach ein Away-Team irgendwo hinbeamen und da irgendeine Action machen. Finde ich ehrlich gesagt ganz stark. Und da kommt halt auch zu dieser Szene, weil auf Riegel 10 ist es verdammt kalt, dass sie diese coolen Jacken anziehen. Mhm. Und Gundel, wenn ich irgendwann mal ein Cosplay von Star Trek machen möchte, würde ich so einen blauen Overall und dann so eine coole Jacke haben.
Okay. Da gibt es ja schon noch ein bisschen exotischere Outfits, die man ausprobieren kann, oder?
Ich find's aber extrem cool.
Aha. Ich fand die Jacke von T'Pol auch ganz schick, ehrlich gesagt.
So, man kommt auf diesen Planeten an, auf Riegel 10, und es kommt die Cantina-Szene. Magst du kurz als Frau über die Cantina-Szene sprechen?
Was meinst du, das mit den Schmetterlingen?
Ja, die mit den Schmetterlingen.
Ja, was heißt als Frau? Es ist halt so, das ist so die Inkarnation der Weltraumstationsszene, wie sich der klassische Science-Fiction-Fan das so vorstellt, dreckig, sexy, fremdartig, ja. Und in Star Trek tauchen solche Worte eigentlich im Grunde bloß auf, wenn irgendwie Offiziere irgendwie auf ungewohnten, unstarke, dreckige Art und Weise an Informationen kommen müssen. Es gibt irgendwie bei Next Generation eine Folge, wo Riker irgendjemand
so natürlich hörte. Riker, wer denn sonst?
Ja, das ist immer Riker. Und es ist aber auch so, dass es so eine leicht angesexte, dreckige Weltraumstation, in dem Fall sind es irgendwie Ferengi, von denen er die Informationen kriegen muss. Und hier sind es halt irgendwie so, das ist genau dasselbe Sort Art Butter.
Wo die dicke Frau mit den vier Armen an dem Klavier sitzt und der genau diese Salzstangen lutscht.
Genau.
Mega, mega.
Ja. Und ich fand auch das mit den Schmetterlingen, fand ich ehrlich gesagt gut. Also, mir hat's gefallen. Auch wie die da, die Frauen da starrt, wie die da Schmetterlinge essen. Also fand ich klasse gemacht. Ich muss dir sagen, ich habe, als ich darüber gelesen habe, irgendwo gelesen, dass die irgendwie so diese beiden Schauspielerinnen, die diese schmetterlingsessenden Tänzerinnen gespielt haben, dass diese Latex-Suits, die da tragen mussten, um halt so auszusehen, wie sie ausgesehen haben, offensichtlich irgendwie total ekelhaft gerochen haben und eine von den beiden hat sich regelmäßig übergeben müssen.
Ich finde es halt total klasse, wie die beiden da praktisch diese personifizierten Star Trek pubertierenden Teens sind, die da einfach dastehen und einfach nur gaffen ja. Und nicht anders können als hingucken, wie so, oh. Ja. Und dann später kommt es wieder zum selben Momentum, wie wir es auch vorher schon mit Trip Tucker gehabt haben, nämlich Mayweather sagt dann so, ey, wir sollten gehen, Lieutenant, lass uns mal abhauen jetzt.
Ja, also ich finde die okay, also hab da kein Problem mit. Ich werde aber wahrscheinlich jetzt, nachdem ich mich eingelesen habe, das nicht mehr vergessen können, dass sie sich übergeben musste von dem Anzug.
Cannot be unseen.
Ja, was mir allerdings auch gut gefallen hat, war diese Szene, wo Chip da lernt, dass er, dass andere Kulturen möglicherweise komische Sachen machen, die aber nicht irgendwie ein Problem sind mit diesem Kind, dass er lernen muss, dass er irgendwie keine Luft zu kriegen scheint, die Mutter scheint das zu ersticken, und dann erklärt ihm Chip Paul, dass sie halt bis zum Alter von, ich weiß nicht, 4 Jahren oder so irgendwie
irgendwas dass die Mutter nur entwöhnt praktisch.
Ja, ganz abgefahrenes Atmen und sie sich jetzt quasi an normale Sauerstoffatmosphäre gewöhnen. Das fand ich ziemlich gut, die Szene.
Die war auch wirklich fantastisch und das wirklich so ein bisschen... Ich finde, das ist ein Moment, da merkt man, dass die Macher das wirklich verinnerlicht haben, wie man mit Fremden umzugehen hat oder mit dem Fremden umzugehen hat. Dem Unbekannten. So dass man das halt erstmal hinterfragen sollte, dass man mit viel Respekt an die Sache rangehen soll, dass man aufhören soll, seine eigenen Maßstäbe auf andere Lebensentwürfe hinzuwerten. So, das, ich finde, in dieser Szene ist wirklich ganz, ganz viel drin. Und dann wird doch wieder diese Fallhöhe so deutlich und so greifbar und so viel geschmackvoller. Viel geschmackvoller als in den vorhergehenden Szenen, wie die Vulkanierin ihn dann einbremst und sagt, beruhig dich, es ist alles gut, die Frau kümmert sich bloß um ihr Kind, das muss passieren, weil das Kind muss jetzt entwöhnt werden, an eine stickstoffhaltige Atmosphäre gewöhnt werden, das geht halt nicht anders. So, das ist aber was, das kann der Trip Tucker überhaupt nicht wissen. Und das ist so eine Mentorenszene, die funktioniert ganz gut. Und da merkt man auch, dass die T'Pol so fürsorglich handelt, was sie dann später auch mit Archer macht. Finde ich fantastisch, dass sie im Sinne vom großen Ganzen handelt, anstatt diese Helikoptereltern zu sein, wie wir es gerade beschrieben haben, ne? Das, dieses Kleinhalten. Nein, du kannst das nicht, hör auf damit, geh nach Hause und setz dich in dein Zimmer. Das finde ich sehr, sehr schön. Also wirklich eine der Szenen, die ich wirklich immer noch in meinem Herzen trage. Das ist ein richtiger Star Trek-Moment für mich. Mhm. Leider einer der wenigen.
Ja. Ja, ich mag die ganze Weltraumstation Szenen, weil es halt so, weiß nicht, wenn man sich für Science Fiction interessiert, insbesondere für Space Operas, findet man halt Szenen, die auf Weltraumstationen spielen, cool. So fremde Kulturen, merkwürdige Figuren, Leute, die vage humanoid aussehen, aber doch irgendwie keine Humanoiden sind.
Naja, den random Gottesanbeter in jeder Cantina-Szene, den muss es geben. Ich muss sagen, mir haben die Sachen auch gefallen vom Storytelling her, also was sie mit den Szenen wollten, fand ich auch extrem gut, auch später noch mit Sarin, was jetzt kommt. Aber ja, ich finde, man hat sich da hier und da ein bisschen viel Zeit gelassen. Ich finde, die Schmetterlings-Tänzer-Szenen hätten kürzer sein können. Dieser Anteil jetzt mit T'Pol, ja, der musste halt so sein, was uns jetzt nicht funktioniert von der Fallhöhe her. Aber ich finde, das hätte man alles noch ein bisschen eindampfen können. Man hätte so den einen oder anderen Schnitt auf Hoshi lassen können. So, ich weiß auch nicht, was die da macht eigentlich, warum die in dieser Party mit dabei ist. Natürlich macht es Sinn, den Sprachexperten mitzunehmen, aber es macht keinen Sinn, einen Sprachexperten mitzunehmen, der die Sprache vor Ort nicht kennt. So. Ja. Was will ich mit einem Englischwörterbuch in der Türkei? So, was soll das? Naja.
Ich glaube, die haben es aber schon eingedampft. Ich glaube, da gab es eine Szene, die sie rausgeschnitten haben.
Ach echt?
Also, ja. Ich krieg das jetzt nicht mehr genau zusammen, aber irgendwie mit dem Verwalter der Station, irgendwer redet mit dem Verwalter der Station nochmal ausführlich, das ist eine Szene und es ist halt irgendwie rausgeschnitten worden. Also die haben das schon ein bisschen eingedampft. Ich glaube auch diese Szene mit diesen schmetterlingsessenden Tänzerinnen, das war ursprünglich auch, gab es 3 oder 4 verschiedene Varianten und dann haben sie sich dann schließlich dann doch für die entschieden, die relativ kurz ist.
Na gut. Naja. Ich würde es jetzt auch bei der Szene belassen, als Archer auf Saren trifft und erstmal denkt so, oh mein Gott, wir werden überfallen. Aber das ist natürlich der Counterpart zu Clang. Oder zu Klang, die Kontakt damals mit ihm hatte auf Riegel 10 und die jetzt auch Kontakt aufnimmt mit Archer und ihm praktisch so als Comic Reveal mitteilt, was die Suliban oder besser gesagt die Kabal eigentlich von den Klingonen wollen. Denn die Suliban, besser gesagt die Kabal, provozieren im Klingonischen Imperium aufgrund von den Befehlen, den sie in diesem temporalen Kalten Krieg bekommen, einen Bürgerkrieg. Und das ist eine Information, die braucht man halt als Zuschauer, um das zu verstehen, warum der Klang halt diese Reise gemacht hat, warum sie ihm die Information mitgegeben hat und warum der jetzt unbedingt zum Klingonischen Hohen Rat zurückkommen muss. Und diese ganze Brisanz erzählt man dem Zuschauer erst nach ungefähr einer knappen Stunde Serie. Mhm. Also das gehört für mich an die Stelle, wo du vorhin gesagt hast, da muss ein, also wir haben das Problem, ne? Es wird das Problem geschildert, danach kommen die Charakterentwicklung und Charaktereinführung und danach setze ich den Antagonisten voraus. Und diese Brisanz muss in der Szene, wo der Antagonist rübergebracht wird oder wo das Problem geschildert wird, da muss mir klar sein, warum es keinen anderen Weg gibt, als dass die Enterprise losfliegt und den Klang zurückbringt. So, diese Brisanz wird meiner Meinung nach hier viel zu spät reingebracht. Die hätte an den Anfang gehört. Wenn nicht in das Problem rein, also in die Problemszene, wo Dr. Phlox mit den Vulkaniern um den Klang stehen, mit Archer und den Admiralen, dann halt mindestens mal in die Szene mit Silic, wo er eingeführt wird. Da gehört es hin. Ganz, ganz großes Problem, den der Pilotfilm hat.
Ja, also ich, oder man hätte es auch komplett rausgelassen aus der ersten Staffel. Das wäre die Alternative. Man hätte halt nur die Suliban als Gegner eingeführt und einen anderen Grund
angegeben. Ja, dann hätte man die Klang-Story halt nicht erzählen können, aber ja. Ja. Dann hätte man halt wieder eine USP von Star Trek weniger im Pilotfilm gehabt, weil Klingonen müssen immer auftauchen.
Ach ja, das ist also, warum?
Ich verstehe es auch nicht und viele Serien gewinnen auch nicht dadurch. Ich meine, schau dir mal die ersten drei Staffeln TNG an, was Worf da macht. Der macht da überhaupt nichts. Worf wird im Allgemeinen erst in DS9 wirklich interessant als Charakter. Ja,
es gibt auch in The Next Generation ein paar Worf-Folgen, Klingonen-Folgen, die sind alle furchtbar langweilig. Der wird dann in DS9 gut, ja. In DS9 gibt es ja dann Folgen, die fast ausschließlich komplett auf irgendwie auf Klingonien, ich hab vergessen.
Auf Kronos,
Mann. Auf Kronos, genau, auf Kronos spielen. Da sind dann nur noch Klingonen da. Ich weiß es nicht. Ja, also ich fand, ich sehe da einen Punkt mit dem temporalen Kalten Krieg, dass man das entweder ganz am Anfang anführt oder komplett weglässt. Ich fand an der Szene mit Sarina gut, dass dieses Suliban-Thema, ja, sie sagt ja zu ihm, der Preis der Evolution ist zu hoch. Ja, also wir haben uns ja genetisch verbessern lassen, aber das ist halt, dafür müssen wir halt zahlen und das ist halt, dieser Preis ist zu hoch. Das spiegelt so ein bisschen das Menschenthema, ja, wir wollen es aufbrechen, wir wollen es weiterentwickeln, wir wollen, ne, was werden, wir wollen größer werden.
Und Fortschritt um welchen Preis, ja.
Ja, da gibt's halt auch einen Preis dafür zu zahlen und über diesen Preis ist Archer ja so überhaupt in keiner Weise bewusst, ja. Der stürmt ja immer voran. So.
Das ist ein Aspekt, den habe ich gar nicht berücksichtigt, muss ich sagen. Gut, danke, dass du mir den mitgegeben hast. Der ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, weil die unterschiedlichen Leute sehen in derselben Geschichte unterschiedliche Sachen, weil ne, das ist halt das Gute an Geschichten, dass sie unterschiedliche Sachen ansprechen, unterschiedliche Themen, so wie so eine Geige, so eine Harfe, so anpingen.
Ich denke jetzt kommen wir zur Katastrophe im Handlungsbogen.
Na, die Katastrophe ist erst am Schluss, wenn sie in den Gasriesen reinfliegen, das ist jetzt bloß hier so ein bisschen so eine doofe Action-Szene.
Findest du? Der Tod von Sarin ist das Problem in der Folge.
Ach, stimmt, die stirbt ja.
Also das ist ja die absolute Katastrophe.
Ja, die stirbt halt, weil wenn sie mitnehmen, würden sie ihnen noch mehr erzählen und das geht ja natürlich nicht. Sie müssen natürlich irgendwie so, können natürlich nicht den Hauptinformanten an die Erde, also an die Menschen quasi übergeben. Die muss also ja
sterben. De facto muss sie sterben, damit Klang gerettet werden muss, weil sonst funktioniert die Geschichte nicht mehr weiter.
Ja.
Also. Weil sonst hätte man an der Stelle einfach Sarin mitnehmen können und die zum Hohen Rat bringen können, weil die hätte mehr erzählen können, als der Klang transportiert.
Ja,
also. Logikproblem. Also sie muss sterben, ja, sie werden von der Kabale überfallen. Und man schafft es mit Mühe und Not, über die Landeplattform dann das Shuttle zu erreichen und aufzubrechen. Und am Ende kommt es zur absolut geilen Action-Szene, wo Archer sich dann in die Feuerlinie wirft und piu, 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 piu mit seinem neuen Laser-Pistole rumballert und dann unter Einsatz.
Hat er denn überhaupt schon einen Phaser? Den kriegt er doch erst kurz, bevor er in den Gasriesen reingeht, also den Juliborn. Das ist eine gute Frage, mit was schießt er da eigentlich?
Nö, die schießen dann mit ihren Phaserpistolen.
Ja, okay.
Du meinst, glaube ich, die nachfolgende. Da wird das nochmal für Hoshi alles erklärt. Die nachfolgende Folge. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall ballert er rum und unter Einsatz seines Lebens schafft er es, T'Pol zu retten und wird am Ende am Bein verletzt und ist unconscious, also nicht bei Bewusstsein, als sie zurück zum Schiff kommen. Und jetzt kommt man natürlich in die Situation, T'Pol übernimmt das Kommando. Und jetzt, glaube ich, der Trenner zwischen erster und zweiter Folge, weil jetzt ist natürlich nicht klar, was macht T'Pol. Lässt sie zurück zur Erde fliegen oder macht sie die Mission weiter, die Archer gemacht hat? Und damit, mit diesem Cliffhanger, geht man praktisch in die Werbepause, beziehungsweise in die Woche Abstand zwischen den ersten und beiden Folgen, wenn man es nicht als Pilotfilm guckt.
Mhm.
Fand ich stark, fand ich cool.
Ja, wenn es dann nachher noch so gut weitergegangen wäre.
Mach du doch mal weiter, wie geht's denn weiter?
Naja, dann kommt dann erneut eine Streitgespräch mit T'Pol-Szene, diesmal zwischen T'Pol und Trip. Ja. Ah nein, jetzt kommt ja erst noch die.
Oh, es kommt die Decon Chamber. Wir haben die Decon Chamber vergessen.
Die Decon Chamber, können wir die überspringen? Das ist grauenhaft. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Star Trek und Sex, nee. Und T'Pol ist irgendwie auch nicht mehr logisch. Die ist irgendwie so Domina-mäßig drauf und dann streiten sie sich und Trip versucht sie zu überzeugen und.
Einen Moment möchte ich davon auf jeden Fall herausheben. Ich find's toll, als Trip Tucker und sein Gesichtsausdruck, als er anfängt, ihre Ohren einzusalben mit dem Decon-Ding. Und ein Logikfehler, in den Haaren sind keine Viren, da muss keine Decon-Creme hin. Mhm. Was ein Quatsch, ey, was ein Quatsch.
Ja, diese ganze Szene, wir springen die einfach, wir übergehen die mit Schweigen.
Warum wird da auch nichts eingedampft oder irgendein Gas genommen oder irgendwas?
Fürchterlich. Großaufnahme von T'Pols Bauch. Ja, und da sie sich ja total auf die gut aussehende, das gut aussehende Model konzentrieren und nebenher noch irgendwie so ein Streckgespräch führen, Sprung und T'Pol macht dann irgendwie das, was sie soll, also was T'Pol von ihr gewollt hat. Es wird irgendwie völlig unklar, warum.
Ja, man verpasst jetzt hier so einen wichtigen Charaktermoment. Zu erklären oder da Insight zu geben, also Einblick zu geben, warum sie sich. Ich meine, das ist doch so ein Moment, daran kannst du doch super einen Charakter zeichnen.
Ja.
Wenn ich als Autor da sitze, dann ist das doch so ein Links- oder Rechts-Moment. So, will ich jetzt da lang mit dem Charakter, will ich jetzt da lang? So, und wäre dieser Moment besser auserzählt geworden sind oder überhaupt erzählt worden, direkt 100% mehr Verständnis für T'Pol.
Also Trip streitet mit ihr, dann springt es irgendwie so mehr oder weniger zu Archer, der aus da so mit seinem Aal da wieder aufwacht und feststellt, huh, Überraschung, T'Pol hilft mir jetzt. Und in der nächsten Szene sitzt er da in seinem Zimmer und macht da so seinen Eintrag und rätselt völlig zu Recht, was T'Pol nun bitteschön dazu bewogen hat, ihre Meinung zu ändern. Und du sitzt halt da davor und denkst, ja, das würde ich auch gerne wissen. Und es wird, und dann geht es ja, danach geht es ja dann direkt in die Action über. Ja, also.
Ich finde das so peinlich, wie Scott Bakula da in seinem Quartier sitzt und so grenzdebil mit seinem Hund redet. Also wirklich.
Ja, es gibt dann irgendwie noch so eine, wir machen jetzt alles zusammen, wir sind jetzt alle total glücklich und wir verstehen uns jetzt und alle sind jetzt voll da hier so dabei und bei der Mission-Szene, dann gibt es noch ein bisschen Techno, bla bla, dann werden noch irgendwie die Waffen online gebracht, aha, ganz plötzlich, dann die Hull Plating Polarized, also die Hülle wird irgendwie polarisiert und dann fliegen sie schon in das nächste irgendwie da in die Atmosphäre von einem Gasriesen.
Finde ich aber ehrlich gesagt eine geile Idee. Geiles Setting für so eine Action-Szene.
Es ist auch eine geile Idee und ich finde das auch gut gemacht, da mit diesen Suchdingern, die dann später kommen. Allerdings gibt es eine Szene, wo sie dieses Schiff einfangen und der Pilot sprengt sich raus. Ja, das würde er nicht machen in der Atmosphäre von einem Gasriesen.
Der würde auch einfach zerdrückt werden.
Also vergiss es, da, das macht er, da macht er 5 Sekunden, dann ist er tot. Das funktioniert halt nicht in der Atmosphäre von einem Gasriesen, weil die Atmosphäre im Gasriesen ja völlig anders zusammengesetzt ist als unsere Atmosphäre ist ja zum Teil flüssig und dann.
Ja, die erzählen ja sogar, dass sie in einer flüssigen Phosphorschicht und da unten darunter eine andere Schicht und Helium oder irgendwas. Ja, und also auch funktioniert das nicht mit den Phaserwaffen, weil wenn die da Energie emittieren, ne, und das die Flüssigkeit erhitzen unter so einem Druck, dann würde die ja explosiv sich ausdehnen und hin und her. Also es funktioniert hinten und vorne nicht. Ja. Auch, dass man mit einem Phaser nicht durch zwei optisch Unterschied oder mit einem Laserwaffe kann man nicht oder mit einer Photonenwaffe, die auf Photonen basiert, kann man nicht durch zwei unterschiedlich optisch dichte Medien schießen. So, das funktioniert nicht. Das funktioniert dann nicht immer zwischen Druckbereiche, weil dann wird das nämlich einfach Knick machen.
Na gut, das ist dann so ein Star Trek-Ding, dass sie sich immer coole Sachen ausdenken und das dann halt rein von der Naturwissenschaft, die dahinter steht, nicht durchdenken. Also das ist jetzt nicht
spezifisch angebracht. Ja, kaufe ich alles, dass der sich da raus... Dann haben die Writer im Writers Room gesessen und sagen so, scheiße, wie wären wir denn jetzt den verdammten Suliban los? Das können wir uns jetzt nicht leisten, wir haben für die Szene bloß 3,5 Minuten. Wie werden wir den jetzt los? Alles klar, der schießt sich da raus und ist weg, so. Hätte man jetzt auch ganz kurz festnehmen lassen können oder sowas, oder als sie die Klappe aufmachen, ihn kurz totlasern oder irgendwas, hätte genauso gut funktioniert. Ja, kaufe ich. Die ganze Szene kaufe ich, ich finde es mega cool. Was ich ein bisschen albern, aber gleichzeitig cool finde, ist diese Chicken-Szene, als die Schiffe sich so aufeinander zubewegen und die ewig nicht aufeinander schießen und die Suliban, ich verstehe es auch nicht, und die dann aneinander vorbeifliegen und dann feuert der Reed seine Saugnäpfpistolen ab. Piu, piu. Schkedunk, schkedunk. Und dann sprengt er sich raus, fand ich toll. Andersrum, die Szene, als der reingezogen wird, fand ich sehr cool, weil der wieder in die Shuttlebucht reingesaugt wird. Aber vorher wird die Shuttlebucht gezeigt und da ist überhaupt gar kein Platz.
Okay. Ist mir nicht aufgefallen.
Weil du baust ja kein Raumschiff, wo du eine Shuttlebucht hast, wo du auf eine neue Mission nimmst du natürlich so viele Shuttles mit, wie du hast, haben kannst. So. Ergo, so wie die gebaut ist, funktioniert es aber nicht, dass ich dann zusätzlich noch was reinpacke, weil dann muss ich nämlich vorher einen Shuttle rausnehmen. Ist egal, komm.
Ja, also wenn du es nicht unlogisch findest, dass sie in einer Gasriesenatmosphäre Dinge tun, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die Shuttlebuch schon voll ist.
Ja, wie gesagt, coole Szene, coole Action. Man trifft den fixen Plan, man sieht dann diese Doppelhelix oder diese Helix, oder wie nennen die das? Diese Matrix an Raumschiffen, die sich zusammengetan haben, ineinander verkeilt mit Magnetverschlüssen.
Ja, und dann beschließen sie da den oberkrassen Plan, dass sie da selber reinfliegen, um den Klingonen rauszuholen, weil sie ihn nicht botten können.
Ja, fantastisch. Sie nutzen dazu das Schiff, auch eine coole Idee, bis hierher folge ich total. Jetzt ist es aber so. Die fliegen dahin, geben die Codes durch, das ist so eine Star Wars-Szene so. Fliegen dahin, docken da an und gehen dann da rein. Befreien den Klingonen, ohne dass jemand was mitkriegt. Und erst als irgendjemand so über den Gang spaziert, kommt und dann auf einmal Menschen sieht, denkt er sich, oh nein, ich muss Alarm geben, als ob es da keine internen Sensoren oder irgendwas geben würde. Also. Coole Idee von dieser Raumstation, coole Idee, wie das da alles zusammenpasst, coole Idee mit der Magnetsperre, dass die dann alle so auseinandergehen und es dann im Trick dieses coolen Effekt gibt, dass die dann alle so von der Plattform wegfliegen, diese Kugelschiffe, und dass sie dann wieder losdüsen. Aber sie lassen Archer zurück.
Warum? Warum? Ja, warum bleibt Archer zurück? Also was haben sie denn in der Szene vor, mit ihm zu machen? Also passt er nicht mehr in dieses kleine Raumschiff rein? Oder ist es ein Unfall, weil er es nicht mehr schafft, über diesen Abgrund zu springen? Oder ist es einfach ein Trick vom Drehbuch, weil Archer ja noch dieses Gespräch mit Silic führen muss? Es ist völlig unklar. Ich dachte, was ist denn jetzt? Die können doch jetzt nicht einfach den Archer hier zurücklassen. Wie wollen sie den denn da jemals wieder rausholen?
Na, von der internen Logik ist es so, dass er ja dieses Device aktiviert, dass die Magnetverriegelung aufhebt und dann es nicht mehr schafft, bis zum Raumschiff zu kommen und die beiden halt ohne ihn losfliegen müssen.
Ja, aber also
von der Story her ist die Logik, dass er mit dem Silic noch den Moment haben will. Weil die wollten
unlogisch. Nein, dazu blöd, das Ding so anzubringen, dass das noch fliehen kann, nachdem er es aktiviert hat. Ich meine, also schließ mich doch nicht in einem Raum mit der Bombe ein.
Statt sich einfach in das Raumschiff zu stellen, ne? Das Ding zu aktivieren, rauszuschmeißen, Luke zuzumachen und loszufliegen, was tausendmal logischer wäre, bleibt er halt zurück, um da halt noch diesen 50-Meter-Sprint bis zur Luke nicht zu schaffen, ey. Himmelschreiender Irrsinn. Also Logikloch noch und nöcher. Aber man wollte halt diesen coolen Effekt, diesen Matrix-Effekt. Das waren halt die 2000er, Beginn der 2000er. Matrix musste gemacht werden. es musste immer eine Action-Szene nach Matrix-Manier passieren. Und das passiert ja dann auch. Man trifft in dieser zeitverzerrten Chamber, wo der Silic mit seinem Meister spricht, kommt es zu diesem Show-off, wie sagt man, Stand-Down? Nee. Showdown. Showdown zwischen Silic und Jonathan. Und es kommt dann diese Szene, Silic schießt, pew. Und dann, dadurch, dass man mehrere Zeiten gleichzeitig sieht, was überhaupt gar keinen Sinn macht, macht er so diesen Neo-Matrix-Move so zur Seite und dann fangen die an zu kämpfen. Mega. Als Jugendlicher, ohne Mist, ich habe das übelst gefeiert.
Ich fand es auch nicht schlecht, wenn es halt irgendwie logisch gewesen wäre, warum der da überhaupt noch ist. Der ist ja halt bloß, damit er sich nochmal mit dem Silic unterhalten kann und damit er halt immer noch das Zeitreise-Ding entdecken kann. Und ich war auch mit so mysteriöser Musik untermalt, dass er da hingeht. Ja, also. Wir hatten das Zeitreise-Thema ja schon ausführlich diskutiert.
Ja, ich denke, das sollte man. Gibt es jetzt hier noch irgendwelche Reveals, die wichtig sind für uns?
Also, nö. Also, es gibt
ich glaube, halt noch die
Action-Szene in der Atmosphäre des Gasriesen, das hat man ja auch schon gesagt. Und am Schluss wird dann halt noch der Klingone da, Primo bringt der Klingone die Nachricht. Das war halt so eine Klingonen-Szene.
Nee, am Ende muss noch Archer gerettet werden.
Ach ja, stimmt, ja.
Was natürlich auch eine total heiße Nummer ist.
Der ja überhaupt nicht da sein sollte. Der ja bloß zurückgeblieben ist, weil er zu blöd war.
Weil er wieder Praktikanten-Move gemacht hat. Genau. Auf jeden Fall überlegt man sich dann an Bord der Enterprise, wie man ihn da rausholt. Ob man nochmal mit dem Schiff losfliegt, ob man da ranfliegt oder sowas. Und am Ende bleibt einem keine andere Möglichkeit, weil man einfach nicht rankommt. Die Widerstandskräfte der Suliban immer noch ungebrochen sind. Sieht man keine andere Möglichkeit, als das Gimmick Nummer 1 in Star Trek zu aktivieren, nämlich den Transporter. Und es kommt dann zu dieser tollen Szene, dass Jonathan so irgendwie wegrennt oder sowas oder gerade am Rennen ist, weil Silic auf ihn schießt und dann in der Bewegung gebeamt wird und dann auf der Transporterplattform der Enterprise ankommt, genau in dieser Rennbewegung aber halt steht.
Und das ist jetzt aber überhaupt nicht mehr auf halbem Wege. Das ist selbst für Next Generation schon Hochtechnologie. Die hatten mal häufig Probleme, Leute da so aus sich bewegenden kleinen Räumen rauszubeamen, mal so eben. Also, das ist mal eine blöde Idee.
Ja, da musste immer irgendwie hingeflogen werden und dann mussten da irgendwelche Musterverstärker aufgestellt werden und das war immer eine total heikle Nummer, jemand in Bewegung irgendwo rauszubeamen.
Also der hätte da überhaupt nicht bleiben dürfen alleine. Also, das ist keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Naja. Also das Finale ist nicht besonders gut.
Och, ich finde die Idee, dass man den Transporter nutzt, das finde ich schon cool. Aber irgendwie hätte man das... Man hätte den Jonathan hier noch ein bisschen an seine Grenze führen können. Weißt du, dass der halt so ein Fistfight meinetwegen mit Silic hat, wo er sich dann total kaputt prügelt mit ihm und dann so im letzten Moment noch über die Schwelle kommt, um der Explosion zu entkommen und dann wird er halt, als er in Bewusstsein verliert, wird er dann gebeamt. Das hätte ich cool gefunden.
Ja, aber so viel Zeit war doch auch nicht mehr, oder? Ich meine, das war schon relativ...
Ach komm, diese Action-Szene zwischen Silic, die dauert ewig. Die dauert bestimmt anderthalb, zwei Minuten.
Ja, das ist richtig. Na gut.
Und das Ende, muss ich sagen, man bringt jetzt relativ unvermittelt dann den Klang nach Konos zurück und schafft ihn zum Hohen Rat und bekommt dann noch so eine Klingonen-Szene im Hohen Rat und das fand ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Da hätte man lieber die Riegel 10-Szenen noch ein bisschen kürzen können. Da hätte man lieber noch mal diese Action-Szene mit Silic kürzen können, um da einfach noch ein bisschen Fanservice zu machen und die Klingonen noch mal richtig zu zeigen. Weil das, was sie da zeigen, das ist wieder bloß ein billiges Matte-Painting, was da an die Wand gepackt wird, wo man dann diese erste Stadt auf Konos sieht und wie man dann in den Hohen Rat kommt und sowas. Und dass ja dann Archer auch ein Freund der Klingonen ist sozusagen. Ach, das fand ich alles ein bisschen... Zu sehr DS9.
Ja, nein. Außerdem passt es nicht in den Kanon, weil es völlig unklar ist, ob das jetzt schon der erste Kontakt ist zu den Klingonen oder doch nicht. Und
ja. Wieso passt das nicht in den Kanon?
Weil es gibt irgendeine gibt's Next Generation Folge, wo Picard sagt, dieser desaströse erste Kontakt mit den Klingonen, der zu jahrzehntelangen Krieg geführt hat oder so.
Und, ja gut, das wird ja dann in Disco nachgeholt.
Ja, aber das ist ja dann, dieses Vulcan Hello ist, bezieht sich, glaube ich, auf den Kontakt zwischen Vulkanion und Klingonen, nicht zwischen Menschen und Klingonen.
Ja,
oder der Föderation und Klingonen, was auch immer. Also es ist kanonmäßig nicht geklärt, ob das tatsächlich schon der erste Kontakt ist oder nicht.
Streng genommen gibt es zu diesem Zeitpunkt ja die Föderation noch nicht.
Ja, also Picard sagt auch nicht der erste Kontakt zwischen der Föderation und den Klingonen, sondern nur der erste Kontakt mit den Klingonen. Also das ist, wie gesagt, das ist unklar. Und da das ja nie auserzählt worden ist, also zu Ende erzählt worden in Enterprise, wird das, glaube ich, auch nicht mehr geklärt werden.
Ich muss sagen, auch mit dem Ende werden sie nicht so richtig ihrem Modus gerecht, weil so Meat and Potato Fernsehen lebt natürlich davon, dass immer alles ausgesprochen wird. Mhm. Und das ist halt nicht in einem Dialog, wo man dann sagt, Jonathan sagt so, ja, jetzt ist der klingonische Bürgerkrieg verhindert und es kann wieder Frieden in der Galaxie herrschen. Ja. Das passiert dann nicht, sondern es wird einfach so impliziert, dass das jetzt alles wieder gut ist. Vorerst.
Ja, also stellt sich halt auch die Frage, warum ausgerechnet die Klingonen, hätte man das nicht auch mit einem anderen Volk machen können. Also,
ja. Ja, die Klingonen an sich sind Fanservice, dass die drin sind, aber am Ende hat man sich dann halt die Chance für richtigen Fanservice von der wegnehmen lassen. So, nochmal eine Klang-Szene, wie dem Archer so auf die Schulter klopft und dem Kanzler des Hohen Rates dann so sagt, das ist jetzt mein Freund. Freund Jonathan. Oder irgendwie sowas, weißt du, das hätte ich stärker gefunden.
Siehst mich underwhelmed. Ich bin ein Fan und ich kann auf die Klingonen verzichten. Sie können schon ab und zu mal auftauchen, aber im Großen und Ganzen bin ich völlig überbewertet.
Wow. Hast du zur Handlung noch irgendwas zu sagen? Haben wir über irgendwas nicht gesprochen?
Na, es gibt dann am Schluss noch so eine, wir verstehen uns alle total gut, Folge, so, Szene, ne, so, Archer sagt so, T'Pol, ja, die Mission wäre ohne ihre Hilfe gescheitert, und sie sagt, ja, das bestreite ich nicht.
Ja, das ist ja richtig so,
Und dann, bietet er hier durch die Blume an, dass sie da jetzt bleiben kann als, Wissenschaftsoffizier, und T'Pol sagt durch die Blume, ja, mach ich. Und dann gibt's halt noch so eine Engage-Szene, ne, so. Auf Englisch sagt er, I can't be afraid of the wind. Also, wir ziehen jetzt los und schauen uns die Welt an.
Ja, wenn du segeln willst, darfst du keine Angst vor dem Wind haben. Da kommt dann noch so ein, glaube ich, Rückschnitt auf seinen Vater mit dabei.
Genau.
Wo sie dann am Strand mit dem Modellraumschiff fliegen. Die Szenen fand ich immer sehr schön. Muss ich sagen.
Das ist halt wieder so dreckig, ne? So.
Ja, ja. Ja, weißt du, ich bin ein Fan von diesen Abschlussgags, die in Star Trek manchmal gemacht werden. Gerade bei TOS ist das so, wenn die Brückencrew dann nochmal zusammenkommt und dann Pille gibt nochmal einen Seitenhieb auf Spock und am Ende sagt Kirk dann so, ja, und los. Wir fliegen weiter. Das hätte sich halt hier so gut geeignet dafür. Weißt du, aus irgendwelchen Gründen muss Phlox gerade auf der Brücke sein oder sowas und dann sagt die T'Pol irgendwas, dann sagt der Reed ein bisschen oder der Tucker ein bisschen einen Kommentar und dann hätte Phlox nochmal gesagt, unnecessarily. Mega gefunden. Und am Ende so, Archer feigst so ganz kurz und sagt dann zu Mayweather und los oder keine Ahnung. Das hätte es hier so für mich ein bisschen noch abgerundet. Alles klar, wollen wir mal zum Fazit kommen?
Ja, ich hatte mein Fazit ja dummerweise schon ganz am Anfang gesagt. Ich finde immer noch, dass mir hat's gefallen. Ich mag die Pilotfolge. Die hat halt so ihre Schwächen. Und ich habe es mir angeguckt, durchdacht, Notizen gemacht, recherchiert. Und mir ist nach wie vor nicht klar, warum das so gescheitert ist. Ich verstehe es nicht. Also für mich als Trekkie ist das, finde ich, gut.
Auf der einen Seite finde ich es toll in der Serie, dass alles neu ist. Und das kaufe ich den Charakteren und den Schauspielern auch ab. Dem Archer, dem Trip und dem Reed und wie sie alle heißen, das kaufe ich denen ab, dass die in einer neuen Umgebung sind, die alles neu sind, wo wo sie ihre Erfahrungen nicht anwenden können, wo sie überhaupt nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Genauso finde ich es toll, dass es anfängt, wieder gefährlich zu werden. Problem von Star Trek für mich war immer, dass alles viel zu einfach funktioniert. Es gibt keine Verluste, es passiert nichts Schlimmes, niemand stirbt und so weiter und so fort. Wenn du jetzt mal das krasse Gegenteil wie Firefly zum Beispiel siehst, wo alles ein Problem ist, wo irgendwo zu landen ein totales Problem ist, weil man sich erstmal eine Stelle ausgucken muss, so, dann wird man eh immer von irgendjemandem überfallen, weil alles Arschlöcher sind. Diese Bedrohung Weltraum klingt hier wieder für mich ein bisschen an. Das wird noch später so, weil es gibt ja durchaus Szenen, wo so die Crew mit ihrer Umwelt kämpft. Es gibt dann auch noch eine Folge, wo, ich glaube, zweite oder dritte Staffel ist das, wo Trip Tucker alleine auf diesem Planeten ist. Ja. Ah, ich komme nicht drauf, welche Folge das ist. Also das ist immer wieder ein auftauchendes Motiv, dass die Crew wirklich mit dem Weltraum und mit ihrer Umgebung ein Problem hat. Nämlich, weil sie einfach am Arsch sind. Fand ich gut. Ist mir nicht weit genug gegangen, weil, wie gesagt, wenn man Firefly zur selben Zeit oder ein bisschen später dann sieht, das ist einfach eine ganz andere Welt.
Ja, aber Firefly ist eine Dystopie, während Star Trek eine Utopie ist. Es ist halt eine gute Welt.
Trotzdem ist der Weltraum sau gefährlich.
Ja, aber es ist trotzdem eine Utopie. Also eine der grundlegenden Eigenschaften von Star Trek ist, dass es halt, es geht gut aus. Es passieren zwar auch mal schlimme Sachen, aber am Ende ist irgendwie alles gut. Deswegen ist Discovery kein Star Trek. Weil es nämlich nicht gut ausgeht.
Wieso geht's nicht gut aus?
Naja, wollen wir jetzt den Discovery spoilern?
Ja, aber das will ich jetzt wissen. Warum geht Discovery nicht gut aus?
Na, der setzt sich raus, dass der Kapitän aus der bösen, schwarzen Spiegelwelt stammt und sie die ganze Zeit verarscht hat.
Ja, ist doch mega.
Ja, ist eine gute Story. Ist eine super Story. Ich finde, die erste Staffel von Discovery war extrem gut gespielt, extrem gut gemacht, cool erzählt, richtig gute Story. Das ist halt aber kein Star Trek.
Ja, das würde ich jetzt aber nicht am Captain festmachen. Aber okay, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ja. Ich würde nämlich mal weitermachen. Ich würde nämlich zu einem guten Captain kommen. Aha. Ich finde, der John Archer macht das fantastisch. Dem kaufe ich das so ab. Das ist alles so flüssig, wie er auf die Leute eingeht, wie er Tite Paul ausschimpft, wie er mit Phlox umgeht und so weiter und so fort. Das ist so richtig ein greifbarer, vertrauenswürdiger, autoritärer Mensch. So, dem kaufe ich das richtig ab. Dem kaufe ich das noch mehr ab, muss ich sagen, als Patrick Stewart in der ersten Folge TNG.
Archer ist halt so ein American Dream Boy, oder? Also so ein Typ, der alles hinkriegt, das irgendwie so mit so einem jovialen Lächeln hier da und auf die Bühne, über die Bühne bringt. Der mit allen gut befreundet ist und so jeden kennt. Und am Schluss ist irgendwie alles Paletti.
Ja. Aber das Problem, was er hat und was sich relativ schnell herausstellt, auch schon über die erste Staffel, dass er nicht mehr besser wird. Ich finde leider, und da hat auch wieder die Star Trek Chronik recht, der Pilotfilm ist einer seiner stärksten Momente überhaupt. Wenn nicht sogar der stärkste. So für seinen Charakter, finde ich persönlich. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, was ich habe mit den ersten beiden Folgen als Pilotfilm, ist, dass es die Story ist. Es ist eine Aufbruchstory. Es ist ein, wir haben keinen Durchblick und wir müssen uns zurechtfinden, Story. Es ist eine Agentengeschichte. Es ist viel Action drin. Es ist viel Character Building, also wie funktionieren die Charaktere untereinander. Und es gibt ein Happy End. Aber ein eigentlich zugrunde liegendes, richtiges Science-Fiction-Thema oder Motiv ist da überhaupt nicht da. Ja. Und wenn wir jetzt mal die Reihe an Piloten durchgehen, wir haben die TOS, die erste TOS-Folge mit Talos 4, mit Pike noch, fand ich fantastisch, als so Science-Fiction-Thema. Mhm. Wir haben TNG, was den Piloten hat, mit Mission Farpoint, auch ein tolles Science-Fiction-Thema, mit diesen Kosmozoaren, ne, also Lebensformen, die im interstellaren Raum leben, fand ich ein tolles Thema. Natürlich eingewoben auch noch mit anderen Sachen. Wir haben Voyager, den Caretaker, was auch so ein Konzept ist, was mir nahe ist, so eine Superwesen, so eine Supermacht an Entität. Mhm. Fand ich auch gut. was habe ich noch vergessen? DS9. Da geht es halt in dieses Religiöse rein, dieses Superwesen in Form von diesem Wurmlochwesen. Ne? Und dieser Redemption von Ben Sisko. Fantastisch.
Ja. Ich sehe nicht, hast recht, ja. Das ist das, was mir noch nicht aufgefallen ist.
Und jetzt
ein Fiction-Thema.
Das ist mir ganz ehrlich, ne? Das steht natürlich auch 1:1 auch in dem Star Trek Chroniken mit drin, aber das ist auch wirklich was. Ich hatte vorher mal für Warpcore was zu dem TNG Piloten gemacht. Und da bin ich halt zu dem Schluss gekommen, dass ich immer dieses, und das ist auch die stärksten Momente, die Star Trek hat, ist immer, wenn das Science-Fiction-Thema weitergeht, als es die Folge mir erzählt. Wenn ich später noch im Nachhinein über das eigentliche Science-Fiction-Thema einer Folge nachdenken möchte, über das Konzept, was dahinter steht. So, das ist so dieser Moment, wo Star Trek was Besonderes wird. Dass auf der einen Seite die Charaktere stehen, die was Besonderes sind und mit denen ich mitfühlen kann, und auf der anderen Seite halt eine Story ist, wo es sich lohnt, weiter drüber nachzudenken und sich vielleicht auch weiter zu belesen und mit zu beschäftigen. Und das ist halt hier leider nicht drin. Der temporale Kalte Krieg, den man halt entweder jetzt hier komplett ausbreiten muss, um ihn erfassen zu können, oder halt komplett rauslässt, das hatten wir ja schon gesagt, ist halt hier überhaupt nicht das Ding. So, und selbst so als Konzept taugt er nicht für einen Pilotfilm.
Also es ist nicht, also es ist ein Science-Fiction-Thema, aber es ist nichts Spezifisches, was mit dem entdeckenden Raum, dem Weltraum-Thema. Ich meine, zeitweise Geschichten kannst du auch ohne Weltraum erzählen.
Es passt in dem Moment halt nicht zur Aufbruchsstory. Ja, die ja durchaus unglaublich flüssig ist, die tolle Charaktere hat, tolle Charaktermomente, eine echte Reise ist, ne? Das ist ja auch immer sowas, was ich sehr, sehr mag, wenn du eine stationsweise Reise über einen Film hast. Ja. Wenn du dann ein zweites Mal einen Film siehst und du denkst so, Alter, jetzt sind die dort und dann müssen sie ja noch dorthin, Alter, das habe ich ja schon wieder total vergessen. Jetzt sind sie noch auf Riegel 10 und jetzt sind sie mit dem Schiff unterwegs und ach, wie cool und wie toll. Habe ich hier alles, finde ich auch total toll. Das ist eine echte Reise. Man schafft jetzt hier leider noch nicht so wirklich eine Heldenreise oder eine Charakterentwicklung über einen Story-Arc. Dafür ist das einfach zu wenig. Aber ich finde es gut. Total flüssig. Und wenn ich es jetzt... Wollen wir es mal mit einer 10er-Wertung versuchen, Gundel? Kriegst du das hin?
Das ist Naturwissenschaftler, würde ich jetzt sagen, man müsste erstmal etablieren, was 1 und was 10 ist. Aber das würde jetzt zu weit führen.
Okay, pass auf. Ich gebe dir, ich geb dir eine Skala, pass auf. Okay. 10 ist das Standgericht, In the Pale Moonlight und City on the Edge of Forever. Und die 1 ist, pass auf, das Staffelfinale von Staffel 2 Discovery. Nee, das Staffelfinale Staffel 1 Picard, okay. Und was gibt's noch Schlechtes?
Spock's Brain?
Spock's Brain, oh mein Gott, ja! Spock's Brain ist auch richtig scheißig. Also das wären so die Einsen, weißt du? So als Skala für dich.
6, 7, sagen wir 7.
Echt, eine 7?
6 ist real, also realistisch als Fan von Enterprise. Ich gebe meine 7. Wie großzügig sein.
Mir wird ja immer nachgesagt, dass ich zu überkritisch mit den Sachen bin.
Oh Gott,
das kommt. Aber dadurch, dass ich halt hier überhaupt gar kein Science-Fiction-Konzept habe, das brauche ich halt. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Kann ich hier praktisch keine 8 geben, kann ich auch keine 9 geben. Ich schwanke auch bei einer 6 und einer 7. Dadurch, dass es aber so flüssig ist, dass es mir die Charaktere so nahe sind, dass es so wirklich wenig Ecken und Kanten gibt, wo ich drüber stolper, auch wenn wir jetzt sehr, sehr viel gemeckert haben. Ne? Aber das ist natürlich für die Kritiker immer das Schönste am Gespräch, wenn man sich irgendwo ein bisschen was mokieren kann.
Das ist aber normal.
Ja, ich würde jetzt Benefit of the Doubt geben und würde einfach mal sagen, das ist für mich eine 7 von 10.
Zweimal eine 7, uiuiui.
Zweimal eine 7 für den Piloten, ey. Wir werden mal sehen, ob wir in nächster Zeit daran bleiben können.
Mhm. Ja, die ersten beiden Staffeln sind ja in meiner Erinnerung sehr gut. Problem fängt der erste Staffel an.
So, Gundel. Das waren jetzt über 2 Stunden Podcast. Mhm. Über 2 Stunden Schwerstarbeit. Wie hat es dir gefallen?
Mir hat es gut gefallen.
Hat dir Spaß gemacht? Wir machen weiter, oder?
Ja.
Alles klar. Dann würde ich sagen, ich würde euch bitten, mal uns mitzuteilen, ob euch das gefällt, wenn wir das so machen mit Enterprise. Ich würde auch sagen, wir machen erstmal 3 Folgen, bringen die erstmal raus und warten ein bisschen Feedback ab und gucken dann mal, wie wir in unserem Modus weiterverfahren. Wie gesagt, die nächste Folge wird ein bisschen kürzer sein. Das wird alles nicht mehr so lang sein, keine 2 Stunden, weil die ganze Vorrede entfällt und halt die Folge einfach nur noch eine Dreiviertelstunde lang ist. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, dann erreicht ihr mich ganz normal über Twitter unter @drlennert. Gundel, hast du einen Twitter-Handle?
Nein.
Nein. Aber man erreicht dich über Warpcore zum Beispiel im Discord oder über Facebook oder Gedöns. Genau. Oder okay. Ihr schreibt mir einfach eine Mail, wenn ihr der Gundel was mitteilen wollt oder mir etwas mitteilen wollt, an podcast@warp-core.de. Die landen dann alle bei mir und dann kann ich die auch beantworten. Über Social Media ist es immer ein bisschen schwierig, bis sich das dann irgendwann mal durchsetzt und das jemand gelesen hat, der mir das dann weitergibt, weil ich da ein bisschen faul bin, was Social Media angeht. Also wenn ihr irgendwas loswerden wollt, echtes Feedback geben wollt, eure Meinung abgeben wollt, ist es am einfachsten, eine Mail zu schreiben oder Twitter zu benutzen. Wir sehen ja auch die Zugriffszahlen, ne? Also wenn die Folge nicht gut ankommt, dann bekommen wir das ja auch mit und dann werden wir halt gucken, ob wir das hier ein bisschen umstellen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, Enterprise gewinnt etwas für mich, weil Enterprise ja auch immer so eine Star Trek-Serie ist, die abgetan wird so als so bäh oder mittelmäßig oder sowas. Ich muss sagen, dieses Rewatch oder diese Rewatch mit diesem analytischen drüber nachdenken, sich drüber belesen, auch mal Szenen mehrfach sehen oder sowas oder Sachen miteinander vergleichen, muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich am Ende bei einer 7 von 10 lande für den Pilotfilm. Und ich finde, Enterprise hat sich auch für mich einen zweiten Blick verdient. Und damit würde ich euch jetzt nach Hause schicken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen guten Tag, morgen, was auch immer. Gunde, magst du noch was sagen?
Schöne Grüße aus Schweden und Enterprise gucken.
Yo, Enterprise gucke. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Du musst Tschüss sagen, Gundel.
Tschüss.